Hallo zur Geekzone, Play, Folge 117. Wir schreiben den 7. Januar 2026. Oh, 7. Januar 2026. Das bedeutet, heute gibt es eine neue Stranger Things Folge, Christian. Hashtag Conformity Gate. Wir sprechen nächstes Mal drüber, aber das muss man natürlich immer kurz platzieren. Heute mit dabei, der Philipp.
Servus, guten Abend, guten Tag, guten was auch immer. Ich erzähle heute ein bisschen was aus meinem reichhaltigen Gaming-Fundus der letzten Wochen. Und zwar, ich hatte es ja vielleicht schon ein bisschen angeteasert, Deadpool VR kommt natürlich nochmal vor. Outlast Trials habe ich eine Weile gespielt und ein paar Quickies habe ich auch noch dabei.
Und man hört dem Philipp gerade an, dass er müde ist. Hoffentlich ja, hat er ein aufputschendes Getränk am Start. Hoffen wir mal. Außerdem mit dabei der Christian.
Ja, servus miteinander. Genau, ich habe auch was gespielt. Habe ich schon mal erwähnt, jetzt heute gibt es ein Fazit zu Mandragora auf der PlayStation. Und dann habe ich ja auch schon mal geschwärmt davon, dass ich das spielen will und habe mir das dann gekauft. Endlich Tainted Grail Fall of Avalon auf dem Steam Deck. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Quickies, damit es sonst nicht so langweilig wird.
Und der Tax ist auch am Start.
Servus Leute, ich glaube, mein Schuhwerk ist durch. Nicht wegen Weihnachtspackerl ausbringen, sondern Taxporter Bridges. Ich habe jetzt endlich Death Stranding 2 durch. Sehr, sehr spannendes Spiel, also bleibt bitte dran. Und ich habe ein neues Spiel angefangen. Ich schleiche mich gerade in Eriksholm rum, also auch sehr schön isometrische Ansicht, aber mehr dazu gleich.
Tag, und ich bin auch dabei, der Peter. Ja, ich habe für euch weder ein Fazit zu Expedition 33 noch ein Fazit zu Ghost of Yotei. Obwohl man wahrscheinlich hätte erwarten können, dass ich dazu ein Fazit habe. Aber wie es immer ist, wenn man dann mal frei hat, dann kommt man auf einmal auf ganz komische Ideen. Und deswegen habe ich Spiele dabei, die ihr vielleicht noch nicht mal kennt. Ich habe zum Beispiel ein Review zu Q Remastered. Habt ihr das schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Nein. Und dann habe ich ein Shootout. Und dann habe ich ein Shootout, weil ich Bock bekommen mal wieder auf Aufbaustrategie und Echtzeitstrategie, weil wenn man viel Zeit hat, dann kann man auch mal solche Spiele wieder spielen. Deswegen habe ich sowohl Pioneers of Pagonia als auch Manor Lords als auch Tempest Rising mir mal wieder und ganz neu angeschaut und habe da auch ein Urteil für euch, beziehungsweise eine Richtung. Die Spiele sind teilweise etwas verschieden und vielleicht für verschiedenste Zielgruppen gedacht. Und Quickie habe ich auch noch am Start. Ja. Picke-packe, volles Programm. Happy New Year von uns übrigens. Alle, die im Discord sind, die haben von uns schon wunderbare Neujahrswünsche bekommen. Ihr bekommt sie halt jetzt verspätet. So ist es halt, wenn man nicht auf dem Discord ist. Die meisten von uns befinden sich auch noch im Winterschlaf, oder Christian? Ich glaube, du hast auch noch frei.
Yep.
Ich hab mir auch noch ein bisschen freigenommen. Lieber Tax, wie schaut es bei dir aus?
Ja, bist du auch jetzt geht es so ein bisschen langsam los. Ja, so.
Ah, ja, du hast auch noch, aber auch noch Zeit für
Content. Slow Start, würde ich sagen, genau.
Beim Philipp, glaube ich, ähnlich, oder? Der wird gern, aber da ist man nicht
so viel. Da will keiner, oder? Außer Rechnung schreiben.
Das geht alles noch. Das ist alles noch entspannt. Es haben doch viele, glaube ich, ein bisschen längeren Urlaub gemacht das Jahr.
Ja, das ist wunderbar. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen Zeit, auch weiterhin Content zu konsumieren. Stellt euch schon mal darauf ein, die nächste Watch wird da auch mannigfaltig. Wir haben ja jetzt auch viele Games am Start. Ja, wir hatten Zeit. Wir hatten Zeit, mal ein bisschen was zu tun. Ich finde es sehr geil, Tags übrigens. Eriksholm, will ich kurz vorweggreifen. Ich wollte dir das Spiel empfehlen. Und sehe dann, dass du es gespielt hast. Eine Stunde später oder so, sich jeder Tag spielt das gerade. Ich habe ihm doch gar nicht, habe ich ihm das geschrieben?
Nee, geschossen und gespielt, gell? Also,
wie witzig. Ich habe am selben Tag wollte ich es dir noch schreiben. Tax, das könnte was für dich sein. Lustig, gell?
Total.
Lustig, wie es manchmal ist. Ja, Januar startet massiv los übrigens. Jetzt Folge Play heute. Und dann werden wir im Januar noch eine Watch und natürlich eine Spezialfolge zum Fantasy Filmfest und Fantasy Filmfest White Nights raushauen. Das heißt, wir starten richtig los. Ich glaube, auch so früh haben wir nie losgelegt. Wir haben uns, glaube ich, in der Vergangenheit immer ein bisschen länger Zeit gelassen, aber wir haben uns ja vorgenommen, dass 2026 unser Jahr wird, ne? Wer hat das nicht?
Ja.
Wer hat das nicht? Aber genau, ganz viele Folgen, ganz viel geplant. Deswegen nochmal, damit ihr das alles nicht verpasst, folgt uns doch auf unseren Socials, kommt auf unseren Discord und alle Links dazu findet ihr auf www.geekzone.de. Werbeblock vorbei und wir starten direkt rein. Und weil ich ja vorhin schon gesagt habe, der Philipp hört sich etwas müde an, würde ich jetzt natürlich gerne wissen, Philipp, was tust du dagegen? Welche Getränke werden dich heute so richtig nochmal auf Fahrt bringen?
Ja, der Fips, der tut sich heute, also ist, wie gesagt, ein klein bisschen müde, aber ich tue mir diesen Monat besonders schwer, weil das ist ja dieses Jahr Dry January und ich habe gesagt, ich mache nicht nur Dry January, weitestgehend außer Fantasy Filmfest, da werde ich garantiert ein alkoholisches Getränk konsumieren oder 43. und habe deswegen ganz viel so gesunden Sugar-Free-Scheiß. Ja, macht Löcher in Darm, aber sonst geht's.
Aber nicht jetzt Koffein-Dry, das wäre jetzt krass. Das würde alles erklären.
Das kann ich nicht. Ja, okay. Das kann ich nicht. Das wäre ja quasi eine lebensbeendende Maßnahme wäre das. Ne?
Das würde aber alles erklären, warum du gar so müde bist. Aber was gibt's dann bei dir? Sugar-free Stuff.
Ich hab einen Flying Power Sugar-free habe ich hier am Start. Also so einen kleinen Energy Drink. Ne? Dann habe ich noch eine Knabe Cola Zero.
Geil.
Und ja, die muss ich mir danach gleich ganz hart hinter die Binde kippen.
Und erst knackt's, dann knallt's.
Ja. Genau. Und dann, wenn ich dann doch wieder zu munter bin, habe ich noch ein alkoholfreies Schneiderweiße.
Und du sitzt nicht im Getränkemarkt vor einer Palette, gell? Du bist daheim.
Nein, ich bin daheim.
Wie er das gerade so schmerzhaft gesagt hat, dieses alkoholfrei, hast du es gehört?
Alkoholfrei.
Mit Tränen in den Augen, wie ich beim Stranger Things Finale. Ach ja.
Heute nicht mehr.
Nächstes Mal, Peter.
Es wird halt immer wieder eingestreut, weil es ist ein allgegenwärtiges Thema da draußen am 7. Januar. Quips, das schaut gut aus. Ist eine interessante Kombination. Ja,
genau. Ich breche jetzt mal den Knaben an und dann schauen wir weiter.
Der Knabe, ich trinke zurzeit fast täglich mal so einen Knaben. Ne? Ich finde ja, Knabe-Cola, die hat die perfekte Größe für so ein Cola-Getränk und einen super Geschmack. Ich mag die ja so gern.
Ich mochte die mit Zucker jetzt nicht so gern. Ich bin mal auf
die. Also die ohne, ich trinke ja nur die ohne und die finde ich.
Und toll. Die mit ohne Zucker, hat die wieder dieses Aspartam, wo ich dieses Metallische rausschmecke, oder mit ohne Metallgeschmack?
Ich glaube Sucralose, denke ich.
Ich schreibe es mal auf.
Man schaut auf jeden Fall.
Und Christian, du, machst du auch Dry January?
Ich habe mir gedacht, ich mache schon keinen wie January, dann mache ich auch keinen Dry January, weil der Dry Gin ist aus, deswegen gibt es bei mir ein Paulaner Bier. Und ich habe ja noch Urlaub. Dry January, genau. Ich habe ein Paulaner am Start, weil ich dann mal wieder richtig Lust auf ein ganz klassisches, urhelles gehabt habe. Genau. Zwei Stück. Bin lustig danach und muss dann morgen früh aufstehen, weil die Kinder haben ja Schule. Aber das macht gar kein Problem, wenn man danach quasi das Haus für sich hat.
Ja, eben. Perfekt. Dann sage ich, was ich habe. Passend zu den Temperaturen habe ich in meinem Kühlschrank ganz hinten gefunden, dass ich noch eine Dose Gönnergy Arctic Ice habe. Ich habe mir gedacht, die passt irgendwie von den minus 10 Grad draußen. Außerdem mag ich die gern und die läuft auch bald ab. Also ich habe es geschafft, dass die da so lang stand, dass die im Juni 2026 abläuft. 24 produziert. Deswegen habe ich mir die gezogen und werde richtig wach sein, wenn ich mir die reingeballert habe. Das ist ja die so nach Gletschereis schmeckt. Habt ihr die alle schon mal probiert? Kennt ihr die? Gar nicht zu kaufen.
Also kennen, nachdem sie hier schon mehrfach erwähnt wurde. Aber ich war noch nie so.
Aber du hast sie noch nicht gerungen? Achso, du bist kein Gletschereis.
Aber Gletschereis-Bonbons und Co-Geschmack ist schon sehr geil, muss ich sagen.
Ja, schmeckt genauso. Schmeckt genauso. Ja, und der Tax, apropos geiler Geschmack.
Ich wollte ja eigentlich wieder in das Standardschema übergehen, dass ich jetzt heute Ingwer mit Fingernagel zu trinken bekomme, weil ein Fingernagel ist schon ziemlich cool, der schützt einen, wenn man da mit dem Messer reinschneidet, also nichts passiert, ja, es gibt ein Ingwergetränk mit ein bisschen Saft, aber vorher, ich hätte es beinahe vergessen, damit bin ich jetzt doch ein bisschen aufgedreht, weil ich so einen Durchhänger vorhin hatte, ich habe mir natürlich wieder mal frischen Bohnenkaffee selbst gemahlen und aufgebrüht. Und das ist natürlich sehr geil. Ja, genau. Das heißt hier zuerst Kaffee vorweg, gute Koffeindosis und jetzt kommt hier der gesunde Ingwer. Ja, aber einfach nur so. Mit
Fingernagel.
Oder ohne Fingernagel. Nein, tatsächlich. Ich habe ein neues Schneidebrett und wollte extra schön schnell ganz viel Ingwer schneiden. Mhm. Und dann bin ich abgerutscht und dann war es echt so, fuck, ich sollte auch mal vielleicht eine Brille anziehen, wenn ich sowas mache. Ja.
Das haben wir aber schon öfter, das haben wir beim Videospielen und Filmen auch schon gesagt, dass du das öfter mal machen solltest.
Absolut, absolut. Bin ich jetzt im richtigen Podcast überhaupt? Ja,
genau. Und ich glaube, Tax, dass es Premiere ist, das erste Mal ein Kaffee in der Geekzone. Ich meine nicht, dass jemand von uns schon mal einen Kaffee in der Geekzone hatte.
Ja, ich hatte den vielleicht manchmal so vorher, so am Abend, oh, jetzt habe ich noch Bock auf einen Kaffee, weil ich heute gar keinen Kaffee getrunken hatte. Und selbstgemahlener, aufgebrühter Kaffee schmeckt schon ziemlich geil. Ja, jetzt, ich will gar keine Kaffeedebatte starten. Natürlich ist auch fertig gemahlener Kaffee geil und Espresso und alles. Aber irgendwie macht diese kurze Zeremonie Spaß, dass halt da den Kaffee malt, aufbrüht, Blooming, was weiß ich alles. Genau, werde ich vielleicht das nächste Mal auch noch ausprobieren. Da wir ja früher starten, kann ich auch mit dem Kaffee gut klarkommen. Ja,
sonst wäre es zu spät. Okay, aber dass du aufgedreht bist, ist wirklich, also das ging jetzt richtig krass nach oben. Das nutzen wir doch direkt, Tax. Das nutzen wir doch direkt.
Ach ja, meine Alten.
Und wir starten da, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Du hast endlich, wie du schon gesagt hast, ein Fazit zu Death Stranding 2. Da bist dann relativ schnell durchgerusht. Aber sag doch mal mehr dazu. Du hast es durch und sag mal, was ging da so?
Ich würde sagen, Spoiler. Das Spiel, genau, das Spiel überrascht immer wieder auf seine Art und Weise. Ich bin, obwohl ich schon weiß, dass Hideo Kojima viele verrückte Sachen einbaut, oft nur grinsend vor dem Bildschirm gehockt, ja, und habe kurz diese Cutscene mir angeschaut und dann verstanden, okay, ja, jetzt muss ich selber wieder interagieren. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Und ich wüsste nicht, in welchen Spielekontexten es so viel Freiheiten gibt. Ja, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass der Hideo Kojima, weiß ich nicht, eine andere Franchise, andere Sachen eingeht. Weil für mich, das ist so jetzt schon das, so ein Fazit vorweggenommen, ist es irgendwie nicht nur ein Spiel, sondern es ist so ein cineastisches Storytelling. Und da verschwimmt wirklich für mich komplett so dieses interaktive Spiel mit der Story und einer wirklich akzeptablen Optik schon auf den Konsolen. Ja, das sagt man wahrscheinlich alle paar Jahre wieder, wenn man die PlayStation 6 und 7 haben.
Akzeptabel ist aber schon eher eine 4.
Ja, ne? Es ist wirklich gut genug.
1 und 5, Peter.
Ja, genau. Es ist deshalb gut genug.
Stimmt auch wieder.
Weil diese Optik von der Story jetzt nicht distracted, ja. Früher war irgendwie Kanten flimmern, flackern, irgendwas. Jetzt bin ich eher so auf den Trip. Scheiße, ich hoffe, das kann ich spoilern. Wo kriege ich diese geile Jacke vom Merchandising her? Weil die so cool ist, diese orange Jacke oder so, ja. Also, vielleicht mal ein bisschen das runterzubrechen. Also, ich finde, die Assets sind Wahnsinn in dem Spiel. Die Storyline hat sehr, sehr interessante Twists. Es kommen wirklich viele Dinge, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Und vielleicht bin ich tatsächlich zum Schluss durchgerusht, weil ich hatte euch richtig in Erinnerung, ihr hattet irgendwie 70 Stunden Spielzeit oder so, kann das sein? Oder 80? Nee,
fürs Hauptspiel um die 60.
Okay.
Jeder ein bisschen mehr. Hauptspiel 60, ja.
Ja, weil ich mich dann schon dabei ertappt habe, so mache ich jetzt die Hauptmission oder noch die Seitenmission und dann war es kurz, ach, ich mache einen kurzen Beachjump oder mit der Magellan quasi, dass ich schnell an eine Station hinspringe. Das habe ich genutzt, aber das gab es auch nicht immer. Ja, also ich bin dann auch gerne den Weg gegangen.
Hier, Tax, Stalking Peter, natürlich schon deine Trophies einmal durchgeschaut.
Ja, so viele sind es, glaube ich, nicht.
Oh,
ja.
Oh mein. Da hast du aber viel auslassen, mein Freund. Da bist du ja nur noch gejumpt.
Ein paar Side-Mission-Trophies, die richtig, richtig geil sind. Ich hoffe, die
richtig geil. Nein, oder nicht?
Also, weil ich habe auch oftmals diese Abkürzung gemacht. Du kriegst ja auch eine volle Punktzahl, wenn du es auslieferst. Wenn du mit dem Postwagen kaputten, hier fährst und dann dich beamen lässt, das gibt dir keine Punkte.
Also kaum Punkte. Das Spiel ist aber für mich nicht fertig. Das wollte ich noch sagen. Also, hat zwar jetzt sozusagen das Spiel abgeschlossen, in Anführungszeichen, aber da können wir immer wieder in diese Welt reinspringen und die anderen Missionen, ja.
Ach so, genau. Ich glaube auch, dass das so ein Spiel sein wird, wo es wieder mal heißt, wenn der Tax kein Spiel findet, dann wird er uns wieder erzählen, ach ja, ich habe jetzt mal wieder Death Stranding 2 gebootet.
Ja, genau. Ich habe mir mal wieder die Büsche angeschaut. Und also ihr kennt ja hier, das ist meine Marke, ganz zum Schluss, ja, wenn der Abspann läuft, gibt es natürlich noch mal die Landscape, die Szenerie zu sehen. Und ich denke mir, ja, kleine PS6 mit AI-Extension. Ich will auch schon die Blätter an den Bäumen wedeln sehen, ja. Also da geht ruhig durchaus mehr an der Landschaft noch, ja. Also das war quasi so ein Ausblick, ja.
Ach, dass da mehr geht. Es könnte irgendwann fotorealistisch sein. Das ist richtig.
Ja, ja, ja.
Aber es hört sich jetzt so an, als wäre es grafisch halt so okay. Also das, da gibt's bessere Games.
Ne, ein Gedanke, den ich immer hatte, kann sich jetzt nicht jedes Studio anschauen, dass das der Mindeststandard ist. Wenn ihr irgendwas mal mit Bergen oder Landschaft macht, dann baut es doch bitte ein. Ich weiß, da gibt's Constraints, weil sie ganz andere CPU-Limits, Speicherlimits haben. Aber da können sich die anderen Studios wirklich was davon abschneiden. Und was hervorragend geklappt hat mit diesem Spiel, das kann man ja verraten. Am Anfang ist es ja sandig, staubig, erdig am Anfang, ja. Und da kam ja schon der Kommentar von euch vor Weihnachten so, hast du schon Schneeboots oder Schneehandschuhe an?
Nee, hattest du sehr lange nicht an. Auf einmal bist du...
Nee, hatte ich sehr lange nicht an. Und das hat so perfekt mit dem Münchner Wetter hier gepasst, als der Schnee gekommen ist, als es so dermaßen saukalt geworden ist. Und ja, ich habe mich da richtig gefühlt, so beide Hände so am Rucksack, so L1, R2 drücken, dass ich quasi hier meinen Rucksack schön festhalte, das Gleichgewicht halte. Also das ist schon ein schöner Nebenjob gewesen, würde ich sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Kick an diesem Spiel. Ich hatte es schon im letzten Podcast mal erwähnt, das ist nicht nur ein Spiel, das ist auch so Arbeit und Film. Aber es hat auch so einen Arbeitscharakter, ja. Also das muss man dann auch finishen. Und dann kommen die Seitenmissionen, ja. Dann kommt der Spaß dann danach, ja. Also ganz feine Sache.
Hatte ich denn jetzt mal, also das Ende und so, also hatte ich das auch abgeholt oder war es jetzt dann halt alles nett? Oder hast auch gedacht?
Nee, voll
also abgeholt. War es bei dir so wie bei mir so, okay, krass, offener Mund, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt als nächstes mache?
Ja, genau, und ich kann ja nicht spoilern. Also, ja, ich kann ja mal einen Wunsch artikulieren, den ich hatte die ganze Zeit. Nee, oder? Manchmal habe ich mir gedacht, es sind viele Fahrzeuge vorhanden und ich habe mir gedacht, wo sind denn die Flugzeuge? Das hat mir immer gefehlt.
Ah, ja.
Ja, okay. Genau. Tolle Sache.
Ja, also das hört sich so an. Aber Tax, jetzt musst du uns einen Gefallen tun, weil es auf jeden Fall kurios wird. Jetzt sag mal, Teil 1 oder Teil 2? Jetzt rein als Gesamt Ergebnis. Was ist dein Liebling von den beiden?
Schwer zu beantworten, weil ich Teil 1 mit Teil 2 in Kombination sehe. Also siehst du es auch als eins, nicht, ne? So. Ja, genau, das ist, da geht's einfach weiter. Das ist so ein Kompendium, so. Also, es steht im Schrank, wie wenn die Buchbände so, also, wenn das Coverbild, das gehört zusammen, ja. Also, es ist gar nicht eins, zwei. Eins bereitet mich vor. So rückblickend betrachtet hat mich das Einser auch schon extrem geflasht, ja.
Ist halt länger her. Aber ich glaube, das könnte den Christian noch besser beantworten, weil der hat ja in einem Jahr das Einser und das Zweier gespielt. Aber wahrscheinlich ist deine Antwort, es ist eigentlich ein Werk mit Teil 1 und Teil 2 die beste Antwort da drauf.
Ja, ja. Und im Zweier sind noch mal mehr Überraschungen, die mir getaugt haben, in Kombination mit Musik und die Charaktere, die dabei sind und auch der Brainfuck, der mit den Charakteren passiert und wie die Charaktere da auch immer wieder reinkommen und die Interaktion zwischen denen. Also, ja, ich würde auch sagen, Spielkino, oder wie kann man das formulieren? Das ist eine eigene Kategorie, ja. Spiele, okay. Film.
Deswegen hat es wahrscheinlich auch kaum Awards gewonnen, weil man es nicht einkategorisiert hat.
Ja, es passt da nicht so rein. Und nochmal, ich weiß gar nicht, das habe ich mir manchmal die Frage gestellt, ob das Team gesagt hat, ja, Chef, genau so machen wir das. Oder das Team, ja, geil, coole Idee. Und ich glaube, es ist eher Letzteres, weil sonst wäre nicht so etwas entstanden. Ja. Also die verrückten Ideen, da muss schon auf die glorreiche Idee.
Ich würde mal gerne wissen,
wie eine Katze da drin ausschaut.
Die Frage ist, Tax, wenn das Ergebnis ist, wie viele verrückte Ideen hat sein Team wegmoderiert und ihm ausgeredet? Ja. Weil das könnte natürlich noch alles viel kranker sein.
Ich glaube aber nicht, dass das alles nur auf seinen Mist.
Das ist das Team schon. Ja.
Also ich glaube schon, dass das sehr viel, also dass er da die treibende Kraft, die kreative treibende Kraft hat, das ist, glaube ich, unbestritten. Ich lese ja gerade als Vorbereitung fürs Artbook für den zweiten Teil endlich mal das Artbook von dem ersten Teil.
Das habe ich bisher nur durchgeblättert und mich sozusagen wieder zurückwerfen lassen, habe ich nie den Text so richtig gelesen, muss ich sagen.
Genau, also lesen ist auch übertrieben, weil es ist nämlich ein Artbook ganz meiner Fasson, dass es kaum Text drin gibt. Und da steht dann nur so, ja, early Sketches und hier fast finale Sketches von dem und dem Zeug und so. Und das ist richtig, richtig cool. Und das siehst schon, ich meine, das ist halt kein Ein-Mann-Projekt, dieses ganze. Ja. Und dieser ganze Artstyle eben auch von diesem Yuji Shinkawa, der auch bei Metal Gear Solid der schon sehr stark auch hier im Art Design verantwortlich war. Das siehst du halt und gerade beim zweiten Teil so extrem mit diesen Mech-Designs und so alles. Und der ist da, also der ist nicht kreativ im Sinne von der Story wahrscheinlich, aber von dem ganzen prägenden Optik macht der, glaube ich, viel
ab. Was super, super wichtig ist, oder?
Ja, mega, finde ich auch, finde ich schon.
Das geht da so Hand in Hand. Übrigens, genau, das Artbook vom Einser ist, finde ich auch richtig geil. Also, das finde ich ein richtig geiles Artbook. Das schaue ich mir gerne an. Und das 2 ist natürlich vorbestellt. Würde ich dir auch mal empfehlen, die Artbooks von Teil 1 und Teil 2 tags, das könnte dir schon auch taugen.
Ich sitze gerade mit einem kleinen Fragezeichen da. Wo sich das Artbook, ist das eingebaut? Ich weiß das nicht
mehr. Nein, Papier. Auf hier, ein Papier.
Gedrucktes Buch. So wie
die Zeichnung
von Giga von Alien. Gibt es halt auch
Artbook dann dafür. Das ist genau, Buch ist so ein Ding, also da sind so Blätter drin und außen ist nur ein härterer Einband.
Ja, geil. vielleicht noch ein Downer, so wie der Peter keine Vampire nicht mag. Diesen scheiß Terdibitis, das mag ich nicht. Die mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Aber es gehört dazu.
Ja, da gab es auch ein, zwei Szenen, wo du dann mittendrin, da kommt dann dieser Teer und dann hast du alles wieder verloren, dann fliegt es wieder durch die Gegend und dann steuert es sich ja echt nicht so geil, dass du sagst, ja geil, mal einen coolen Kampf. Und da war ich ja auch manchmal.
Habe ich auch viel umgangen.
Ein, zweimal und das war's. Ansonsten war das echt alles gut. Und auch diese, was mich im ersten Teil viel mehr gestört hat, diese BT-Szenen selber, also wo du durch so ein BT-Gebiet dann so durcheilen musst, langsam und gucken, wo ist er. Das fand ich im zweiten viel besser gemacht, weil du auch viel besser offensiv vorgehen kannst, ohne gleich direkt
hier wieder
hergezogen zu werden und so, ja.
Geil, Tax. Aber das werden wir noch ein paar Mal. Also denke ich von dir hören. Ich habe es ja platiniert. Ich habe aktuell keinen Bedarf mehr, es aktuell zu spielen. Aber ich freue mich aufs Artbook auf jeden Fall.
Und
um es abzuschinden, obwohl wenn es den zweiten Teil dann
stimmt, gibt's. Ein DS3 darf es auch gerne geben oder eine Extension. Da kann ich dann Tiere jagen gehen und die dann grillen oder retten oder wie auch immer. Man kann auch noch viel viel dem Spiel hinzufügen und ich glaube, das wird auch kommen.
Tiere jagen hättest gern noch, okay?
Ja, das gab's. Nee, Kängurus retten. Entschuldigung, meinte ich ja jetzt ja.
Da rein, dass er dann
BTs jagt.
Aber ein Dreier wird kommen, laut Chima ohne seine Beteiligung. Schauen wir mal, was da wirklich kommt und wann. Und es wird alles noch ein bisschen dauern. Aber jetzt kommt dann erstmal Fernsehserie und Film und Zeug. Ne? Also das ist ja alles jetzt in Planung. Das ist jetzt das, was jetzt kommt.
Da machen wir jetzt mal einen Haken dran, oder?
Haken dran und dann hast du auch noch parallel dazu gedacht, jetzt spielst du noch Eriksholm, The Stolen Dream, wo ich ja gesagt habe, das hätte ich dir gerne empfohlen. Und zack, hat es der Tag schon gespielt.
Ja, ich weiß gar nicht, wer da schneller war oder ist in meiner Filterbubble durchgerauscht. Es ist deutlich wärmer und nicht so düster wie in Death Stranding, muss man sagen, ja. Also stellt euch vor, man ist in einer, ich weiß nicht, ist das Norwegen, Schweden, frühes 20. Jahrhundert, isometrische Ansicht, ja, du spielst quasi so eine Protagonistin, ich glaube, die Hannah ist es, die sucht ihren Bruder und da muss man dann weniger wie in Death Stranding eher durch Stealth Play, aber inzwischen bin ich auch so weit mit Physik, also dass man wie damals in Half-Life einen Kran gesteuert hat mit Magnet und so, muss man dann so kleine Rätsel lösen. Und Ja, das ist einfach ein schönes kleinodes Spiel.
Also erstmal zwei Fragen. Weil du sagst, ich dachte, weil es so leichtherzig im Vergleich zu Death Stranding, ich dachte, das ist hier so ein totalitäres Regime, das ihren Bruder quasi gefangen
hat. Dachte ich auch.
Das ist doch leichtherzig. Ah, Australia,
happy go lucky. Ich glaube, der Tag spricht vom Farbklima und gar nicht von der Handlung.
Mir geht's um die äußerst freundliche Stimmung. Weil ich mir dann diese schöne Hafenstadt anschaue, denke mir, ach, das ist ja nett. Ich habe
gefragt, ob sie mitnehmen dürfen.
Nein, da springen die Fische aus dem...
Der Tag spricht von der Optik noch, Christian. Das
ja, natürlich, ja, ja, im Gegensatz ums Ambiente, ja. Natürlich hat es einen düsteren Hintergrund.
Ja. Haben das jetzt gerade, also du spielst das auf PlayStation,
gehe ich mal davon aus. Ja. Ich spiele es auf PlayStation.
Kam im Juli raus. Es kam im Juli raus. Okay. Ich weiß auch nicht, warum es. Also ich habe es am selben Tag, als ich es da tags angespielt habe, wollte ich ihm empfehlen. Wahrscheinlich haben wir beide denselben Insta-Post dazu gesehen oder so. Keine Ahnung.
Das kann sein. Und was interessant ist, ich dachte, ich hätte es nur kurz angespielt, bin aber schon bei gefühlten 20%, was für meine Spielgeschwindigkeit dann doch relativ schnell ist. Oder das Spiel ist nicht so groß. Und bei jetzt
20% oder bei tatsächlichen 20%?
Nee, bei tatsächlichen 20%. Und ich dachte, ich wäre erst bei 5% oder nur Tutorial quasi. Und das bin ich auch noch, weil so viel Waffen habe ich noch nicht.
Aber ich glaube, es ist nicht so lang.
Es ist ein mini-kleines Team auch anscheinend, die das gemacht
hat. Ja, und was mich, bevor wir aufs Team gehen, was mich halt so hooked hat, dieses Spiel liefert für mich die komplette... Ich würde mal so sagen, Modelleisenbahn-Optik. Mhm. Ja, also wenn man früher diese Liebe zu den Modellen hatte, so, ah, guck mal hier, weiß nicht, da ist hier
Bäumchen,
der Bahnhof, die Bäumchen und das Gras aufgestellt, weil es mit der Batterie da irgendwie so künstliches Gras erstellt wurde. Und das schaust du dir einfach gerne an. Ja, und du kannst auch mit der Kamera rumgehen und die Figuren bewegen sich schön. Also das ist nett.
Das war übrigens der Grund, warum ich es dir empfehlen wollte. Sicher nicht wegen dem Gameplay oder wegen sonstigem, sondern einfach nur wegen der Optik.
Aber es hat auch eine absolut entschleunigende Wirkung. Ich bin mir nicht sicher, ob diese entschleunigende Wirkung mich später auch ein bisschen nerven will, weil auch gerade in Death Stranding, du rennst mal irgendwo durch, startest deine Turbobatterie, ja, und da bewegen sich die Charaktere nicht so schnell. Du kannst zwar rennen, aber du bist halt dann doch sehr abhängig, wo dann der Wachmann steht oder wie sie dich beobachten. Zum Glück sind die Safe-Punkte oder die Quick-Saves extrem gut, ja. Also das
Schweinerei.
Da wirst du entdeckt.
Ja. Schweinerei, hast du nicht irgendwie einen Invisible-Cheat oder so machen? Da kannst du einfach durchfetzen. Das wäre doch dein
Satz. Ach so, das ist. Nein. Also, hast
du auch gespielt, Tax, und mochtest du das?
Ich kenne nur Kommandos vom Namen. Ich habe es nie gezockt, nein.
Was? Das hat genau nämlich diesen Effekt. Ja, ja.
Aber was ich gelesen oder gehört habe, ist es sehr unterschiedlich zu Kommandos. Deswegen, es schaut sehr ähnlich aus, aber von der Spielweise her ist es ziemlich anders.
Ich habe auch erst gedacht, das ist vielleicht
Kommandos-Klon und voll geil und so.
Ja, ja.
Und es war noch, ich habe auch sehr, sehr viel, deswegen bin ich so gespannt, was der Tax dann sagt, weiter sagt, ich habe sehr viel Negatives gehört, so vom Trial-and-Error-Faktor und unfaire Szenen und auch gar nicht so faire Rücksetzpunkte und so Zeug, deswegen ich habe
bisher was dazu
gemacht. Ich würde lieber Kommando deswegen aber
finde ich interessant.
Selben Fragen wie der Christian, genau.
Ich dachte, dass die Rätsel total schwierig sind und ich da recht knobeln will und habe Angst, dass ich diese schönen Städte, dieses schöne Environment nicht zu Gesicht bekomme, weil das Spiel mir dann zu schwer wird. Das war so meine Sorge. Und ich hatte bis jetzt das Problem nicht, bin aber erst beim ersten Fünftel bei diesen 20%
da. Naja, 20%. Aber vielleicht ist das so, vielleicht hast du da voll den Skill. Wahrscheinlich bist du voll der gute Stealth-Player.
Wahrscheinlich, ja, weil es so irgendwie entschleunigt ist. Ja. Also, das macht Spaß. Auch auf dem großen Fernseher.
Controller-Steuerung, sag dazu was, weil bei so einem Spiel denke ich immer, ist es mit Maus vielleicht besser als mit Controller?
Es könnte mit Maus besser sein. Ich fand es auch ein bisschen schwach, weil ich dann tatsächlich heute oder gestern in die Controller-Einstellung gegangen bin, dachte, ich könnte das konfigurieren, aber der wird dir nur die Belegung angezeigt. Das fand ich ein bisschen mau, weil da ist der Zoom auf ein paar Tasten, Dreieck und Viereck, wo ich dachte, was soll denn das? Einziges Manko, was mich wirklich, wirklich stört von der geistigen Immersion mit dieser Landschaft oder den Städten, man kann quasi nur ein paar Meter rein und rauszoomen über die Stadt und auch nur die Kameraperspektive drehen. Und manchmal würde mir die Veränderung des Winkels fehlen, ja, dass du also nicht so krass unters Dach schauen kannst, aber es ist immer ein fester Winkel und das nervt ein bisschen. Mhm. Also manchmal ist man so intuitiv dabei, gerade jetzt wieder, sorry, ich bringe so viele Bezüge beim Routenplaning, bei Death Stranding, da machst du die Route von oben, Vogelperspektive, und stellst du fest, ach scheiße, ich habe ja gar nicht die Steigung vom Berg richtig gesehen. Ja, dann guckst du an, wie steil ist der Berg, und das hat mir vielleicht gefehlt. Und da das
aber ja du recht, spielst es weiter, Tax.
Also ja, ja, definitiv. Also hätte ich heute nicht Podcast, hätte ich wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde weitergezockt. jetzt kommt wieder der Tax zum Spiel. Naja, für so ein Studio, was jetzt gerade mal als Debütwerk, als Werkstudent was rausbringt, ist es ja gar nicht so schlecht, ja. Also weil ich mich gewundert habe, keine Kanten flimmern, und da haben echt die Noobies wahrscheinlich AI. Also das Farbklima, es passt alles, ja. Also wirklich auch so die optischen Werte. Es ist wirklich, wirklich schön gemalt, ja. Da fühlst du dich nicht dran erinnert, dass du in einem Computerspiel sozusagen bist, sondern auch wieder dieses Filmische. Ganz toll. Und jetzt hatte ich nochmal nachgelesen. Es ist zwar ein schwedisches Studio, aber das sind halt angeblich Teammitglieder, die Battlefield bei Mirror's Edge, Little Nightmares mitgemacht haben. Also die haben schon mal ein bisschen Spieleerfahrung haben und haben echt wirklich das Ziel war so ein, also soll wie so ein Indie-Spiel ausschauen, aber mit voll AAA-Qualität von der Optik, ja, oder Spielsinn. Mhm. Ja. Also ich bleib dran, ich werde berichten. Mit Waffen bin ich noch nicht so weit. Ja, also vielleicht kommt dann doch mehr, was an dieses, ich weiß nicht, Kommandos erinnert. Vielleicht kann man da irgendwo eine Mine platzieren. Ich bin erst bei dem Punkt, wo ich Stromleitungen verdrahten muss mit einem Kran, Batterien platziere, dass eine Brücke auf und zu geht. Also es gibt auch.
Ja, das hört sich aber ganz geil an.
Ja, ja, genau. Und das wollte ich sagen. Es gibt mehr dynamische Elemente, als die Optik das vermuten lassen würde. Ja, sonst denkst du, ah ja, statisch, da bewegst du nur deine Figur drin, à la Monkey Island. Mhm. Und ich so, das ist ja krass, der Kran bewegt sich. Ach so, Moment, ich muss das auch den Zug laden. Jetzt fährt der Zug los. Und das ist echt nett gemacht.
Also ich habe das auch noch. Es ist auch aktuell, glaube ich, auf PS5 auch reduziert. Wenn du sagst, Controllersteuerung geht schon ganz gut.
Ja, dann. Ja. Ein Minuspunkt gibt es von mir. Ich habe gedacht, mega Spiel. Ich weiß noch nicht mal, ob es Unreal Engine ist oder irgendwas eigenes.
Ist es Engine
5. Dieses Scheißspiel unterstützt kein HDR. Das ist ein SDR-Spiel und dann.
Das ist ja schrecklich.
Dann flackert die Sonne, die untergeht im Wasser, und es schaut einfach nur wie ein cooles Spiel aus.
Du hast keinen Refund beantragt.
Nein, ich wollte mir extra noch die Sonnenbrille anziehen.
Tax, ein wichtiger Tipp dazu. Ich habe da ja mit Expedition 33 meine Erfahrungen gemacht, das ja auch kein HDR unterstützt und leider dummerweise der PlayStation das auch nicht sagt, sondern der PlayStation sagt, ich unterstütze es. Google doch mal, ob es bei dem Game auch ein Problem ist, und schau mal deine HDR-Einstellungen, ob die so eingestellt sind, dass sie eingestellt sind, nur wenn das Spiel es unterstützt, soll HDR aktiv sein und nicht immer.
Ja, genau. Ich kenne diese Einstellung. Interessanterweise scheint mein Fernseher extrem gut mit der PlayStation zu harmonieren, dass, obwohl ich nicht im HDR-Modus bin, ist auch die SDR-Version, obwohl ich nicht zurückschalte, super. Ich hatte es mal gemacht, dann hat es mir gar nicht so gut gefallen. Ich werde es nochmal ausprobieren. Guter Tipp, ja.
Ja, aber es kann auch sein, dass du das HDR komplett deaktivieren musst.
Ich weiß, was du meinst, wenn die Spiele das nicht
unterstützen. Weil das Spiel nämlich behauptet,
falsches Mapping.
Mhm. Genau, genau. Schau doch mal, ob es da irgendwie eine Info zu gibt, wenn dich da irgendwas optisch stört in dem Bereich.
Ja, ja.
Ansonsten wenig Refund.
Ja, und ganz ehrlich, der Preis war auch fair. Es kann auch sein, dass ich das in einem Kaufrausch mir für, nagelt mich nicht fest, horrende 25 oder 18 Euro gekauft habe zu den Weihnachtsfeiertagen, wo ich dachte, naja, für so ein Spiel kann man sich das mal holen.
Der Haus,
ich poste es nochmal in den Chat rein. Schaut euch auf Steam diese Anfangsanimation aus, weil das Spiel auch wirklich so ausschaut. Ja, man spielt in dieser Grafik. Und das ist schon echt geil.
Du hast gerade so viel gesprochen in dieser Geekzone wie in den letzten drei Folgen zusammen. Das ist echt.
Ja, dabei war ich heute echt müde, habe krass gut. Sport durchgezogen, aber der Kaffee.
Der scheint dich ordentlich zu pushen. Ja. Wir machen direkt weiter. Tax, vielen Dank.
Nee, hat auch Spaß gemacht.
Ich habe auch Bock auf Ericsson.
Man merkt auch, dass die Workload nicht so hoch ist. Ja. Also ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man gerade im Urlaub plaudert oder Geschichten aus der Arbeit sonst
zu hören. Aus dem Falanergarten. Dann gehen wir zu unserem Christian, der grundsätzlich ja auch eher ein verschwiegenes Gemüt ist. Christian, du hast auch zwei Titel dabei.
Was soll das denn heißen? Ja, habe ich. Ich habe erstmal ein Fazit zu Mandrake Roa, wie angekündigt. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich das Spiel und habe aber gar nicht noch nicht viel darüber gesagt, weil ich habe es am Anfang, habe bis daher noch gar nicht viel gespielt gehabt und habe dann aber, nachdem ich ja Ghost of Yotei durch hatte, hatte ich mir das dann endlich vorgenommen und habe dann halt nur so ein paar Stunden mal reingespielt. Und bin dann noch nicht so richtig warm geworden damit, weil es halt recht Standard, also Fantasy-Story ist halt so gut genug für mich, Lang John mit so einem King Priest, wo man natürlich schon im ersten Moment sieht, das ist der Böse und du bist ein Inquisitor und du merkst schon, ja, du machst halt eine Transformation zum Superguten durch und so, alles okay. Und halt Side-Scroller 2D, halt mit 3D-Effekten halt, Side-Scroller 2D Metroidvania, aufgebaut und klang erstmal alles so nach relativ Standardware und hat dann aber, nachdem ich dann auch Urlaub hatte und da echt dann viel Zeit reingesteckt habe, sich dann immer mehr entfaltet und sich richtig in mein Herz erobert, sowohl von der Stimmung, der Atmosphäre, den Gegnern, den Levels, dem Umfang. Es ist echt richtig groß, es ist viel zum Erforschen. Man kann es recht kurzfristig durchspielen, wenn man möchte. Man kann aber auch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe dann eben angefangen, alles Mögliche zu machen, Sidequests zu machen. Und auch da gibt es dann so Headhunting-Missionen quasi, wo man halt gewisse Anzahl von gewissen Gegnern töten muss und dann kriegt man dann Geld und so. Das habe ich dann auch gemacht und war dann halt echt richtig cool. Die Locations wurden immer geiler. Du hast dann immer mehr Leute für deinen Hub dann freigeschaltet. Also sehr Dark Soulsig auch. Also man merkt es extrem, dass die Fans sind von den From Software Spielen. Auch ein ausgefeiltes Kampfsystem. Ich habe mich zwar doch sehr stark auf den Krieger fokussiert, aber es gibt ganz viele Magiefähigkeiten, ganz viel unterschiedlichen Special Skills, die man dann auch weiter ausbauen kann, die man dann verbessern kann und auch andere auswählen kann und Crafting und also es ist richtig, richtig, richtig viel drin. Und hat mich dann wirklich bis zum Ende hin extrem gut unterhalten. Also ich habe jetzt nicht mehr die Zeit genau auf dem Radar, ob es jetzt um die 30 Stunden waren. Ich glaube, Hollow Knight Beat sagt 18 für die Hauptstory und 28 für Haupt- und Extras. Und nachdem ich jetzt wirklich fast alles gemacht habe, ich glaube, ich war bei über 30. Und dann hat es mich halt so ein bisschen gejuckt, dann halt auch. Ich gesehen, okay, jetzt bin ich hier halt Endgame. Also es wird auch immer richtig schön fordernd schwerer. Die Bosse auch nicht wirklich super schwer, aber fordernd.
Okay, aber nicht unfair, oder? Auch nicht
null. Irgendwie. Ja, das ist extrem, wichtig. Extrem move-basiert. Also die sind extrem so, dass du dir da halt mit einem die Moves lernen kannst und gut wissen kannst, was machst du bei dem Move, was machst du bei dem, was machst du bei dem, sodass das halt dann, also ich habe, das war zwischen, ich glaube, ich habe einen einzigen mit First Try gehabt und das war wahrscheinlich, keine Ahnung, Glück oder sonst irgendwas. Ansonsten war es so zwischen 3 und 20 Versuche, bis auf eine Ausnahme, da komme ich gleich dazu. Und
die gibt es ja wie immer, gell, diese eine Ausnahme.
Ja. Und also auch wirklich so, dass du denkst, wow, hui, ganz schön fordernd und dann halt ging es dann so. Manchmal ein bisschen blöd von den Save Points, der Weg dann zu dem Boss war manchmal ein bisschen doof, aber nicht immer ganz, aber meistens schon wirklich sehr nett und sehr fair. Und dann hat es mich halt gejuckt, dass ich mir gedacht habe, so okay, jetzt bin ich im Endgame, jetzt habe ich halt echt auch Level, keine Ahnung, war dann so Level 70 um den Dreh rum und habe mal so geschaut, ja, was gibt's denn eigentlich alles zu erreichen und was ist denn mit Platin vielleicht zu machen? Und dann habe ich schon gesehen, sagen, ja, echt viele Leute, geiles Spiel und so, sehr einfache Bosse, haben alle gesagt, aber die haben sich darauf bezogen, dass sie halt das Moveset sehr einfach zu studieren ist und dadurch die Bosse sehr schnell, für manche zu schnell, zu einfach wurden, für mich genau richtig, weil, also weil mehr als 10 Versuche habe ich dann, da wird's mir dann auch langsam fad, wenn ich dann mehr als 10 Versuche oder sowas brauche. Und dann gibt's halt wirklich da so Grind-Trophies drinnen, die dir echt ins Gesicht spucken. Die da sagen so, es gibt eine Trophy für töte, weiß ich, ob's 10.000, genau, töte 10.000 Gegner. So, ich habe am Ende vom gesamten Durchlaufen, habe ja wirklich viel gemacht, wie ich gesagt habe.
Ja, du hast intensiv gespielt, also das war jetzt wahrscheinlich nicht nur so Main, sondern du hast wirklich intensivst gespielt.
Viele Side-Quests, ich habe auch, also ich habe nicht alle Gebiete, weil da gab es auch noch eine Story, die habe ich dann aber gleich bleiben lassen, weil ich da eben keinen Bock mehr hatte. Alle Gebiete auf 100% erforschen, habe ich auch nicht ganz geschafft, aber auf, sag ich mal, fast, denke ich mal. Und habe halt nicht mehr viel offen gehabt eigentlich. Ne? Und hatte, glaube ich, am Ende nicht mal 4.000 Gegner. Und das ist ein Witz. Also dass man dann sagt, hey, es gibt hier eine für 10.000. Ich meine...
Gibt's da einen Trick vielleicht? Gibt's irgendeinen Trick, dass da so Gegner spawnen, die, wo du einfach nur auf dem Knopf bleiben musst oder irgend so Späße?
Ja, aber selbst dann, das ist ja dann kein Witz. Also da habe ich dann gesagt, na, auf so eine Trophy habe ich auch gar keine Lust. Also dann kann man damit gestohlen bleiben. Ähnliches halt eben, es gibt eine Trophy für Reach Level 100. Ich habe am Ende, ganz nach dem Boss, Endboss, dann glaube ich ein Level 81 oder sowas gehabt. Mei, es zieht sich am Ende, dann wird sich schon viel ziehen, ja. Also ich irgendwo an so einem Farming-Spot gehe, um dann 10.000 Gegner zu töten, dann hast du wahrscheinlich danach auch Level 100. Aber naja, es gibt ein New Game Plus, das habe ich aber nicht ausprobiert. Aber selbst dann, wie gesagt, ich habe nach einem kompletten Durchlauf mit allem gemacht, nicht mal 5.000 Gegner. Warum soll ich dann nach dem New Game Plus komplett durch, hätte ich dann auch noch nicht mal 10.000. Also das war es mir dann nicht wert, leider. Und hinzu kam, dass ganz, 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 ganz zum Ende war echt nochmal die bittere Pille. Es hat, bis dahin hat sich's echt wirklich bei mir auf so eine 9,5 von 10 hochgearbeitet, weil ich so toll fand, umfangreich und so liebevoll und mit diesen unterschiedlichen Charakteren und den unterschiedlichen Kampfsystemen und sowas alles richtig super fand. Und dann kommt der Endboss und dann ist der auf einmal so eine dermaßen unglaublich schwere Drecksau, dass es mir fast das ganze Spiel versaut hat. Also das hatte ich ja letztes Jahr schon mal bei Blasphemous 2, wo ich so geflucht habe, dass der auf einmal, also ich meine, da waren die Bosse teilweise schwerer als jetzt bei Mandragora, aber der Endboss war so brutal schwer, dass du den halt dann auch richtig, also jeden Move in einer Millisekunde entscheiden musst, was machst du und wie machst du es richtig. Das war bei dem nicht so, also der hat unglaublich viele Moves und alle weißt du eigentlich, wie du sie konterst. Aber der reiht die dann teilweise extrem schnell aneinander, so dass du dann doch mal dann reinläufst in so einen Hit und dann haut er dich halt mit 3 Hits weg. Und die 3 Hits sind halt schnell passiert, weil du bist dann gestaggert vom ersten, dann haut er dich beim zweiten und dann ist der dritte da und dann bist du tot. Hat natürlich 2 Phasen, die zweite Phase ist dann nicht mehr so schwer wie die erste, wie ich fand, aber das war dann, dann war ich dann nur noch froh, wie ich es durch hatte. Und das
hast du mal gegoogelt, ob der allgemein verhasst ist oder ist das dann wieder, ja, ist das alles, aber der ist ja voll einfach.
Geht gut. Ja, nee, genau. Also die sind schon alle einstimmig der Meinung, das ist ein totaler Spike in der Schwierigkeit im Gesamtspiel. Aber er ist schon machbar. Und ja, er ist machbar. Ich habe ihn ja dann auch geschafft, aber ich habe, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt, aber 50 waren zumindest Versuche.
Aber wenn der so aus der Reihe fällt zu den anderen, machen die so einen absichtlich rein, damit es sich irgendwie auf YouTube und so besser klickt?
Nicht. Ich kann es nicht verstehen. Nein, weil das macht gar keinen Sinn. Also das würde viel mehr Sinn machen, dass dazwischen auch mal so Zwischenbosse, so richtige Main-Zwischenbosse, die es ja auch gibt, die sind teilweise auch schwer. Also es gab mal einmal einen, so eine schlafwandelnde Hexe, die war richtig schwer auch, aber total motivierend, weil du gesehen hast, jetzt muss ich das machen und dann bist du immer gut weitergekommen und es hat super gut geklappt. Und bei dem war es halt dann wirklich so, jetzt habe ich den ersten Versuch, zack, getroffen, bums, zweiter Treffer, dritter Treffer, tot. Und das halt einfach war einfach scheiße. Das fand ich einfach richtig scheiße.
Okay, aber ich glaube, du hattest schon Bock, weil ich habe das, also es war noch lange gespielt, da warst du
so viel Werbung dafür, genau.
Du warst aber am Anfang auch schon hyped, ich erinnere mich, ich habe es deswegen nicht sogar auf meine Wunschliste mal getan, weil gute Metroidvanias mag ich ja immer gern. Und dachte mir dann, schau mal, was du letztendlich sagst. Und es ist zumindest kein Hollow Knight, das dich einfach nur anspuckt und beleidigt sozusagen.
Ja, genau.
mit seinem Schwierigkeitsgrad.
Den Rachen scheißt und dann nochmal draufdrückt. Nee, also es, bei weitem nicht. Also deswegen, okay. Da macht es ja umso weniger Sinn, dass das ganze Spiel es wirklich gut durchzukommen. Nur dann am Ende fand ich es halt echt unfassbar, oder ich bin halt so blöd, keine Ahnung, aber das kann eigentlich nicht sein, das ist halt so, ich bin auch nicht der Einzige. Und es war ja in meiner Wunschliste für 2025 auf der Liste, hatten wir letztes Jahr bei unserem Jahresrückblick ja schon Revue passieren lassen und deswegen war ich ja total gehypt und weil so viele Dark Souls-mäßige 2D Metroidvanias gibt es halt gar nicht. Ne? Und da war halt Mandragora echt, und dafür finde ich es halt, liebe ich es halt immer noch. Also es
ja, ist, ich glaube.
Nachdem dann der Frust vom Endboss vorbei war, hatte ich schon lieber ein bisschen.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, weil jetzt habe ich nicht richtig zugehört. War das der Endboss oder war das ein Zwischenboss, der so ganz unfair war. Und das hasse ich halt so, das hatte ich doch bei Metroid Dread, hatte ich das Thema doch auch mit diesem, der einfach ganz viel schwieriger war als die anderen, das ist einfach scheiße, mach doch sowas nicht.
Ich kann nochmal sagen, es müsste eine sinnvolle EU-Petition geben, dass man manche super krassen Gegner bypassen kann. Das danke an den Kojima, dass man das Story-Mode aktivieren kann. Ja,
aber bei so einem Game dann den Endboss zu überspringen, das will man ja auch nicht. Der soll einfach so sein wie die anderen, ein bisschen schwerer und dann ist auch geil. Ach ja. Na gut, und dann hast du dir gedacht, Christian, weil jetzt hast du dann genug von so irgendwie Schwertern und Äxten, hast du dir gedacht, jetzt spielst du als nächstes noch Tainted Grail Fall of Avalon.
Ja, genau. Mal was mit dem Fantasy-Setting und Schwertern und Äxten. weil habe ich ja so selten sonst.
Genau. Auf den ersten Blick sieht fantastisch aus. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst.
Es ist ein First-Person-Fantasy-Spiel. Und zwar in der Art wie Skyrim. Also ich glaube, es hat sehr, sehr viel starke Skyrim-Anleihen drin, weil es ist teilweise auch genauso buggy. Und find's aber find's aber von der Welt her sehr geil. Also es ist bei weitem nicht so eine sündhaft teure Produktion wie ein Bethesda-Rollenspiel, aber es steckt halt nicht weniger Liebe drin. Also man merkt es wirklich. Das ist, glaube ich, ein relativ kleines
Studio. Steckt im Bethesda-Rollenspiel Liebe drin? Naja, mach weiter.
Also steckt zumindest viel Arbeitsstunden drin.
Genau.
Aber das, ob das halt das gleichzusetzen ist mit Liebe, ist jetzt auch gewagt. Das wollte ich damit eigentlich auch nicht sagen. Genau. Aber also man merkt es schon, es gibt natürlich tausende von Büchern, die man dann auch lesen kann. Das hat mich bei Skyrim oder halt auch bei Oblivion und so schon auch null interessiert. Und auch hier gibt's teilweise sowas und da lese ich mal ab und zu rein, weil die Lore geil ist. Also du bist was bist du denn überhaupt? Irgend halt so ein Fuzzi, der gefangen genommen wurde und dann von einem rätselhaften Typen freigelassen wird, der sagt, hey, du musst uns helfen, die rote Pest zu besiegen und zu entkommen, weil die das ist alles irgendwie scheiße, alles geht den Bach runter und das spielt in so einem fiktiven England quasi, in Avalon, also du nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis kommst du nach Avalon und hast dann schon die Begegnung mit einem verstorbenen König Artus, den du wiedererweckst, den aber der Typ, der dich befreit, quasi erstmal aus dir rausdrischt, weil er sagt, das geht gar nicht, König Artus muss tot bleiben und alles sehr rätselhaft und du denkst ja dann auch so, hä, was, ich bin doch eigentlich tot, jetzt bin ich doch nicht mehr tot. Und König Artus ist auch nicht tot, weil er hat es auch überlebt und sagt dann so, hey, nee, irgendwie, er versteht auch nicht, warum ihn alle nicht mögen. Er war doch so ein geiler König und du musst jetzt helfen, seine Seele wieder zum Leben zu erwecken. Und da bin ich jetzt halt dann da. Also da habe ich jetzt, keine Ahnung, so 4-5 Stunden oder sowas. Na, ich glaube, ein paar mehr, vielleicht so 8-10 Stunden oder sowas schon reingespielt. Mal so in dem Anfangsgebiet alles viel erforscht und ein paar Sidequests gemacht, mich viel geärgert über teilweise janky Mechanik, die manchmal nicht so gut funktioniert, Schnellreisepunkte, wo du dich mitten in so einen Gegnerpulk rein teleportierst, die dann auch von allen Seiten auf dich reindreschen und so Geschichten, oh, sehr geiler, geil gewählte Teleportationspunkte, Jungs, richtig toll, auch mit einem unglaublich beschissenen Balancing, also ich habe ein paar Quests konnte ich mittlerweile abschließen, aber ich habe so ein paar Anfangsquests bekommen, also musste ich so einen Banditenführer jagen, dann bin ich da durchmarschiert durch dem seine Burg und quasi halt alle links und rechts platt gemacht, waren alle super und dann kommt er her und lacht mir ins Gesicht und ich fall tot um. Also auch wieder so sagen, so, hey, also mit dem Balancing, das müsst ihr, glaube ich, noch üben. Naja, aber wie gesagt, mir macht es noch unglaublich viel Spaß. Ich mache es jetzt noch ein bisschen weiter, aber es hat ein hartes Stand. Also deswegen, ich glaube, so ein Skyrim ist halt einfach trotzdem polisheder, so schwer es klingen mag, aber kommt man doch irgendwie besser durch.
Aber dieser Open-World-Ansatz
ist Gothic, ne?
Ja, voll. Wollte ich gerade sagen, Philipp. Ich habe auch irgendwie Gothic mir gerade vorgestellt.
Ja, also würde ich sagen, nein. Also dazu gefällt es mir zu gut.
Und es ist auch kein Avowed, weil Avowed ist ja viel kleiner, oder? Avowed hat ja keine
Open World. Avowed war mehr so das, keine Ahnung, der Marvel-Film unter so ein Fantasy-Rollenspiel, weil da bist du ja quasi erst hinterher durchgehüpft, links und rechts und
das alles gemacht
und alles bunt. Fand ich ja auch mega gut, so ist es ja nicht. Und das ist ja schon düster. Also es wird auch sehr stark immer mit so einem, ja, ein Elden Ring meets Skyrim verglichen, weil du halt sehr frei bist im Erkunden und was du machst, und auch du craft, und wie du dich entwickelst und sonst irgendwas. Soweit würde ich jetzt aber nicht gehen. Auch, also außer halt mit dem Schwierigkeitsgrad, den ich jetzt aber nicht unbedingt manchmal als beabsichtigt, sondern einfach nur als nicht wirklich gut bedacht im Balancing sehe.
Ja, spannend. Ich habe dazu kurz was gelesen, weil du es auf die Liste gepackt hast und mir gedacht, ich habe jetzt gar nicht den Skyrim-Vergleich gesehen. Ich hatte echt gedacht, das ist isolierter oder kleiner, das Spiel, und nicht so ein,
da ist ein Monster. Das ist deutlich kleiner als ein Skyrim, aber so von der Art her.
Open World,
First Person, Kampfsystem. Das Kampfsystem funktioniert meiner Meinung nach deutlich besser als in Skyrim. Macht doch mehr Spaß. Ich habe mich jetzt doch auf einen Zweihänder-Kampfstil mit Schwert verwunderlich für manche, aber.
Ehrlich, das ist, hört sich ja total. Aber das erklärt vielleicht auch, weil ich hätte mich jetzt. Die Frage hätte ich noch, warum dann nicht mal ein Kingdom Come Deliverance 2 oder so probiert? Das wäre dir dann zu wenig Fantasy-Setting.
Es ist ja gar kein
nur Mittelalter-Setting. Ja, es ist einfach nur Mittelalter-Setting.
Nur Mittelalter hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so das Problem, aber es ist, glaube ich, schon auch so, das ist zu realistisch, ja.
Okay, du wolltest schon so ein bisschen
abgefahren. Also ich habe ja Kingdom Come Deliverance 1 gespielt für circa, weiß ich nicht, 5 Stunden oder so. Und hab's immer noch vor, weiterzuspielen. Und das weißt du, was das heißt. Also ja, das spiele ich immer mal weiter.
Aber ja, klar. Also ich hab's 1er nicht gespielt, ich habe mir das 2er aber vor kurzem geschossen, weil es gerade nämlich im Sale gibt oder gab auf PS5. Und da wird's von mir auf jeden Fall einen Eindruck geben, weil ich bin super gespannt. Weil ich habe erst am Anfang war ich voll hyped und mir gedacht, das ist ja fast so ein bisschen so eine Lebenssimulation, was ich so gesehen habe. Du musst ja wirklich, du belebst ja da im Mittelalter im Prinzip. Was dann aber auch manchmal ein bisschen träge oder doof sein kann, jetzt irgendwie für jemanden 20 Pilze zu sammeln. Ich schau mal. Vielleicht holt es mich ja ab. Vielleicht gehe ich ja dann auch dieses Jahr mal auf so Mittelaltermärkte und mache so LARPs und so Sachen. Wer weiß. Vielleicht also aber auch nicht.
Oh, halt spannend.
Aber es ist mir halt doch zu fad. Also ich bin ja dann schon so ein spielmechanischer Typ. Ich brauche
Köpfe
und am liebsten halt dann auch noch Monster. Deswegen.
Ja, ich weiß schon. Genau, das schauen wir mal, vielleicht funktioniert es für mich. Aber Tainted Grail haben wir auf dem Radar, da wirst du uns auf jeden Fall sagen mal, ob du das weitergespielt hast.
Mache ich.
Momentan, wenn ich dich jetzt so einschätze, würde ich sagen, du probierst das noch ein bisschen, aber ich glaube, dass ich dich auf Dauer, ich glaube, da ist es dir dann doch zu open-worldig, glaube ich. Weiß ich nicht, ob du das wirklich.
Es ist ja laut How Long to Beat überschaubar. Und deswegen jetzt mal abwarten. Also nachdem ich aber mich so verliere, also das Open Worldig, weiß ich gar nicht, ob das so schlimm ist bei mir. Ich verliere mich da drin. Und wenn das halt aber echt so bleibt von dem Balancing und ich keine Quest mal auch mal fertig kriege, weil ich überall, wo ich hinkriege, so auf die Mütze dann bekomme, dann kann es halt schon sein, dass es mich verliert. Aber mal warten, abwarten, genau.
Abwarten. Auf die Mütze bekommen ist eine Top-Überleitung zum Philipp. Der hat sich seine VR-Mütze aufgesetzt weiterhin und hat jetzt, hast du schon ein Fazit zu Deadpool VR oder ist es noch ein weiterer, einfach nur weiterer Statusbericht?
Nee, ist ein weiteres Status-Update und ich hatte ja gesagt bei unserem Jahresrückblick, ich sag noch mal ein bisschen mehr dazu, weil das Spiel verdient es in meinen Augen ein bisschen mehr gewürdigt zu werden, als ich das bisher getan habe. Und du hattest ja auch so dezent immer Interesse an coolen VR-Spielen angemeldet,
Peter. Voll. Und ich glaube, dass jeder da draußen, der eine VR-Brille hat und eine Meta-Quest hat, der freut sich, wenn es vollwertige Spiele gibt und nicht nur irgendwelche Experiences. Und da haben wir ja, glaube ich, im Jahresrückblick schon gesagt, Philipp, das ist ein vollwertiges Spiel, nicht nur so eine paar Stunden Experience.
Das ist ein sehr, sehr vollwertiges Spiel, ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht mal bei der Hälfte, würde ich sagen. Gut, VR-typisch, du spielst es halt nicht 3 Stunden am Stück oder so. Ja, das wird mir immer noch zu anstrengend. Aber was ich noch mal erwähnen möchte, also was bei mir ja echt immer dieses Motion Sickness-Thema, dieses Spiel umgeht das komplett. Also ich habe angefangen mit den Luschen-Settings hier, mit allem Teleportieren und was weiß ich was.
Ja klar, weil du ja wusstest, dass wenn du nicht teleportierst, könntest dir relativ schnell übel werden.
Genau, weil ich ja schon gelesen habe, das Spiel geht ziemlich steil, also so was die Action und die Geschwindigkeit angeht. Und ich habe dann irgendwie nach 3-4 Minuten noch während dem Tutorial habe ich mir gedacht, nee, das ist, so macht's jetzt auch keinen Spaß. Jetzt drehst du mal hoch und habe dann so nach und nach alles, was irgendwie bedienfreundlich und übelkeitserregend verhindern soll, eigentlich alles ausgestellt. Und ich bin jetzt hier komplett so im Free-Move-Modus mit Stick, stufenlose Drehung und Springen und sowas ist alles drin. Ja, und das Längste, was ich jetzt mal geschafft habe, waren, glaube ich, 1:20 am Stück oder so.
Ich glaube, du bist geheilt. Also ich glaube, du bist geheilt.
Ich habe andere Spiele probiert, da geht's nicht.
Und aber ist man dann danach durch? Also 1:20 oder also dann, da bist du dann durch, reicht's auch, oder?
Da bist du echt fertig. Weil so, das Spiel musstest dir. Ich gebe mal ganz kurz so ein bisschen den Einstieg wieder. Also es ist halt eine Deadpool. Wer Deadpool kennt, weiß, der schwätzt halt eh die ganze Zeit, ja, und labert eh nur die ganze Zeit blöd daher. Insofern ist es so ein bisschen ähnlich wie High on Life, wo die Waffen dauernd mit dir reden. Nur bist du es halt selber. Und bei Deadpool geht der ganze Humor dann teilweise schon eigentlich sehr oft eher in den Urogenitalbereich. Ja. und es ist aber wirklich geil. Es ist durchgehend synchronisiert von Neil Patrick Harris, der ja auch in, ich glaube, in den ganzen Cartoons Deadpool spricht. Und er macht das halt richtig geil. Da merkst du, der hat voll Spaß dabei. Und das Ganze fängt halt irgendwie an, dass du sitzt auf dem Beifahrersitz vom LKW und neben dir sitzt so ein gefesselter Söldner mit einer Granate auf die Brust, getaped im besten Deadpool-Stil. Ja. Und er beleidigt den halt die ganze Zeit und die fahren einfach Vollgas einen Berg runter durch den Wald und rechts und links kommen Angreifer und du musst die aus deinem Beifahrersitz mit deinen Pistolen abschießen.
Geil.
Und das ist einfach ein so unfassbar geiler Anfang. Man wirklich, es kracht überall. Der Sound ist wunderbar. Der Typ, der irgendwie geknebelt nebendran sitzt, macht die ganze Zeit irgendwie so Knebelungsgeräusche, die so ja, und Deadpool ist die ganze Zeit dabei, irgendwie Witze über seinen Penis zu machen. Und also es ist einfach super witzig. Und wenn du in den Humor mit dem Charakter so ein bisschen reinkommst, dann geht's halt dann auch gleich Vollgas weiter. Ja, und dann hast du Endgegner und dann kriegst du noch einen Grappling Hook und kannst dich irgendwie kreuz und quer durch die Landschaft schießen. Kann dir passieren, dass dir jemand die Arme abhackt, aber die wachsen dann halt so ganz langsam nach, wie das halt bei Deathpool passiert. Dann hast du erst so eine kleine Babyhand und die wächst dann nach und nach. Und den Arm kannst du halt in der Zeit nicht verwenden. Dafür kannst du mit dem anderen Arm, kannst du den abgetrennten Arm aufheben und jemanden damit verprügeln.
Ja, genauso kannst du es. Was halt in VR wirklich dann sowas funktioniert da halt richtig geil dann.
Unglaublich gut. Und sie haben es auch echt gut hingekriegt. Also du siehst den kompletten Körper von Deadpool, du siehst die Arme. Ja, du kannst verschiedene Kostüme anziehen dann später. Und das Ganze funktioniert dann so, also sie haben es schon immer mit Story hinterlegt, du wirst dann irgendwie gekidnappt von Mojo, Mojo bringt dich in sein intergalaktisches Reality-TV-Ding und du musst zum einen einige bekannte Villains rekrutieren, die dann da auch in diesen Reality-TV-Battles auftreten sollen, das sind dann immer die eigentlichen Story-Missionen. Mhm. Wo du dich irgendwie durch so Level bewegst und da allen möglichen kreativen Scheiß machst, kleine Rätsel löst, aber die meiste Zeit ist Ballern, ja, und oder mit Schwertern rumhacken. Und das Witzige ist halt tatsächlich, du kannst die Schwerter auch werfen auf die Gegner und du siehst dann so richtig schön, die Schwerter bleiben stecken.
Geil.
Und das ist richtig witzig. Du kannst auch denen deine Pistole an den Kopf werfen, sie dann wieder auffangen und gleich noch zwei, drei Mal hinterher ballern. Und du kriegst bei dem ganzen Ding Style-Punkte und es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Also Style-Punkte, wie gut deine Moves sind, wie du dann die Waffen bedienst und wie.
Hat ein bisschen was Sandboxiges fast schon. Also dass du da auch mal Sachen ausprobieren kannst und irgendwelche Moves ausprobieren kannst.
Total witzig. Und du kannst dann auch, du kannst die Waffen, die Gegner fallen lassen, kannst du aufheben. Es gibt zwischendrin Waffenschreine. Und, oder du kannst auch dann eben, ja, wie gesagt, kannst auch einfach deine Waffe nach dem Gegner werfen, wenn es dich gerade langweilt. Mhm. Und ja, zwischen den Missionen bist du dann selber quasi Teilnehmer der Reality-TV-Spielshows. Da musst du dann einen abgetrennten Headpool, also Headpool ist dieser Zombie, nur noch der Kopf von Deadpool, ja. Mit dem musst du durch eine Arena rennen und musst den irgendwelche Chimichangas fressen lassen und nebenher Roboter abschießen, die dich versuchen einzugreifen.
Würdest du sagen, Leute, die High on Life mögen, spielen auch das Spiel gerne und umgekehrt? Geht es in die Richtung so, auch so Cell-Shading, so ist es verwandt oder?
Ja. Es ist Comic-Style und das passt super.
Ich glaube, die Optik funktioniert gut auf VR, oder? Ja, weil das nicht so fotorealistisch sein muss.
Richtig.
Also ja, man akzeptiert es dann wahrscheinlich, ja. Aha.
Genau, jeder, der Bock hat auf abgedrehten Humor und kein Problem damit hat, dass ganz oft irgendwelche Genitalien und Geschlechtskrankheiten genannt werden, kann sich das einfach ohne eine Sekunde nachzudenken für diese 30 Euro rauslassen. Ich habe Half-Life Alyx nicht gespielt, habe ich immer noch auf der Liste. Aber also für mich ist das eines der konsequentest umgesetzten VR-Spiele, jetzt unabhängig davon, dass ich leider Deadpool total geil finde als Charakter.
Ja, ja, ja.
Es ist von der Umsetzung, von der Technik her, von diesem Gefühl, also wenn du über deine Schultern greifst, um deine beiden Schwerter zu ziehen und dann du hackst halt auf den Gegner und du siehst halt genau, wo du jetzt gerade hingeschossen oder gehackt hast. Und wie gesagt, ich habe mir schon fast die Finger dabei gebrochen, weil ich an die Kante von meinem Aquarium gedonnert habe, beim Schwert zerteilen, beim Finishing Move. Also du bist da echt voll drin. Das macht super viel Spaß. Ja. Und wenn das ein Spiel schafft, ja,
ja, geil.
Es ist vor allem auch, weißt du, dieses ganze Positioning, also es gibt auch einen Bogen und eine Armbrust und zweihändig gehaltene Waffen. Und das Ganze ist nicht.
Gerade so, das funktioniert VR geil, ne? Zweihändig, ja, und Bogen also, und sowas funktioniert halt so gut.
Das funktioniert super. Und was ich nicht habe, was ich ganz oft bei VR, was ich auch bei unseren Dungeons of Ding, was wir öfter gespielt haben.
Dungeons of Eternity, ja, genau.
Dungeons of Eternity, dass sich die Waffen so ein bisschen clunky anfühlen. Das hat das Spiel halt gar nicht.
Geil.
Also geil. Das ist wirklich so wunderschön umgesetzt. Deine Schüsse gehen genau dahin, wo du hinzielst. Du
kannst
die Sachen gut werfen. Die Endgegnerkämpfe sind unfassbar. Da war das Einzige, wo ich mal gesagt habe, jetzt muss ich eine Pause machen, weil jetzt kriege ich Kopfweh von. Ja, du bist im Prinzip nur damit beschäftigt, in Kreisen, um den Endgegner zu rennen, zu schießen, zwischendrin mit deinem Grappling-Hook irgendwas zu nehmen und dann in Quicktime-Events, begleitet von dummen Sprüchen, dem Gegner nochmal ein paar aufzustreichen.
Und vielleicht noch eine Frage zur Hardware, mit der du spielst. Hast du dann spezielle Stirnband oder Batteriepack oder einfach out of the box Standard?
Das ist ja fast, wie als hätten wir es vorher abgesprochen. Nein, ich habe mir, hab mir diesen Battery Strap, den wir auch schon im Channel hier ganz oft empfohlen haben, mir bestellt. Und aber jetzt erst zweimal damit gespielt. Also ich habe am Anfang ganz normal mit der Quest 3 gespielt. Mit dem Battery Strap ist es nochmal wesentlich angenehmer.
Ich finde, also der ist ja bequemer natürlich. Dann finde ich das Balancing gut, wenn du hinten das Battery Pack dran hast, ist das ganze Balancing besser. Das nimmt den Druck auch von der Stirn. Ich könnte die Quest nicht ohne diese Zusatz-Straps nutzen. Das wäre immer irgendwie clunky.
Ich habe auch gemerkt, so fürs Wohlgefühl beim Tragen, also ist der Strap jetzt schon nochmal eine wahnsinnige Steigerung, gerade weil du, wie du sagst, es nimmt diesen Druck von der Stirn weg.
Ja, ja, ist wirklich gut.
Ja, da brennt auf jeden Fall ordentlich die Hütte und es ist wirklich cool. Also Peter, ich glaube, du könntest auch Spaß dran haben.
Ich muss es spielen und ich fand auch deinen Vergleich, weil du gesagt hast, du hast Alex nicht gespielt. Wir müssen immer sagen, das ist ein natives Quest-Spiel. Ne? Das läuft nicht Rechner gestreamt auf deine Brille, das läuft nativ auf der Quest. Und das ist nochmal einfach in der Kategorie, glaube ich, richtig weit vorn. Also da.
Du musst dich da echt auch ein bisschen dran gewöhnen. Also diese wirklich in allen Dimensionen Bewegungsfreiheit und mit diesen Grappling Hooks und die Special Moves und zwischendrin hast du wieder ein stationäres Geschütz. Also es ist echt richtig abwechslungsreich und geil auch gemacht, weil ich hatte teilweise schon ein bisschen Zweifel, dass es jetzt so lange trägt. Ja. Aber du kriegst dann auch immer wieder neues Zeug. Jetzt habe ich wieder neue Granaten und dann kannst du deine Waffen customizen. Da gibt's, also wenn du darauf anspringst, dann ist das sowieso ganz
geil, schön. Geil, geil, geil. Ja, hört sich mega gut an. Also du hast mir jetzt richtig Bock drauf gemacht. Ich wette, jeder, der eine Quest hat und das Game noch nicht hat, der wird's jetzt mindestens auf die Watchlist oder auf die Wunschliste setzen.
Man hat in ganz vielen Tests gelesen, was erstaunlich ist, dass es bei ganz vielen Leuten dann doch Motion Sickness auslöst, weil es ist schon, wie gesagt, ich weiß nicht, warum es das bei mir nicht tut. Vielleicht bin ich auch von dem dummen Gelaber zu sehr abgelenkt. Ja, vielleicht muss ich einfach nebenher Podcast hören oder sowas, wenn ich andere VR-Spiele spiele, keine Ahnung. Aber ganz zart beseitet darf man weder was den Gewaltfaktor noch was blöde Sprüche angeht sein. Aber ich glaube, wer keine blöden Sprüche kann, hört uns nicht.
Ja, war sehr gut. Und wir leiten an der Stelle direkt über Gewaltfaktor. Ja. Lieber Fips, du hast dich wirklich mal in die Outlast-Welt gewagt. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
Ich brauchte mal wieder irgendwas gewaltfreies, Entschuldigung, um das im Familiensetting gemütlich Koop zu spielen. Und das war tatsächlich ein Nachwuchswunsch. Der Nachwuchs ist ja fast schon erwachsen, da geht das auch. Oder irgendwas Anständiges, Koop-mäßiges spielen. Und ich habe gesagt, ja gut, probieren, schaue ich mal. Und das gab es dann gerade bei Steam, glaube ich, für 11 Euro oder so. Und da kann man sich dann mal zwei Lizenzen rauslassen. Turns out, für mein liebes Töchterchen ist es dann doch ein bisschen zu gruselig.
Und du sprichst von die Outlast Trials, nicht, dass ich
habe gesagt. Das ist der Koop-Ableger, ja, genau.
Ah, okay.
Koop oder Multiplayer-Ableger?
Koop.
Koop.
Das ist ein Koop-Spiel.
Ich dachte, das wäre ein Multiplayer, so ein Competitive, deswegen.
Nee, also du bist gemeinsam, wirst du diesen Trials ausgesetzt, also du musst an diesen Trials teilnehmen, um irgendwie deine Belastbarkeit oder so, es ist irgend so eine Banane-Story drumherum. Es wird schon auch eine Story verfolgt, also du verfolgst schon so eine Storyline mit Wissenschaftlern, die dich irgendwie gefangen nehmen, die irgendwas implantieren und dann musst du durch diese Horrorhäuser mit allen möglichen Horrorgestalten und da irgendwelche Aufgaben erledigen. Die Aufgaben sind relativ Banane, aber ich habe es nicht oft mit tatsächlich Absprechen spielen können, weil es zu gruselig wurde dann. Aber wenn du es mit Absprechen spielst und wenn du jemanden hast, mit dem du spielen kannst, ist das, glaube ich, richtig gut, weil du kannst dann richtig strategisch vorgehen. Du musst dann teilweise muss sagen, okay, ich lenke jetzt mal den Typen ab. Der andere holt in der Zwischenzeit was, das klappt aber vielleicht nicht. Und also wenn du dich absprichst dabei, ist das eine super geile Multiplayer-Experience.
Und man muss da entkommen, oder was ist da, genau, was ist sozusagen das?
Durch dieses Haus durch und irgendwie ein End oder durch dieses Level durch einen Endpunkt erreichen. Und dafür gibt es dann meistens so drei, vier Sachen, die du unterwegs machen musst. Das ist am Anfang, ist es dann so, ja, vernichte deine Erinnerungen und dann musst du irgendwelche Bilder aus deiner Jugend suchen und musst in dieser Anstalt und musst die irgendwie in Schredder werfen, wo halt so eine wahnsinnige Krankenschwester drumherum tigert mit irgendeinem Leichnam, den sie hinter sich herzieht.
Also es ist sehr stark auf so Grusel ausgelegt, ne? Weil du hast ja da, du machst ja keinen Kampf. Du bist ja eigentlich wirklich nur dabei.
Genau, du musst
zu ausreichen. Flüchten, zu.
Du bist relativ hilflos da drin. Und also wie gesagt, es funktioniert erschreckend gut. Also und
erschreckend gut, finde ich schön.
Ja, die Grafik ist nicht taxwürdig, sagen wir es mal so. Aber sie ist wahnsinnig
zeitgemäß
und funktioniert saugut. Und also gerade so dieses Spiel mit, du musst dich jetzt da im Dunkeln verstecken und dann ist immer so, ja, wenn du ins Dunkle gehst und dich nicht bewegst, dann sehen sie dich nicht. Ja, und dann kniest du irgendwo im Dunkeln und dann kommt der irgendwie dieser böse Polizist mit seiner Shotgun in der Hand und raunt irgendwas durch die Gegend und bleibt dann da direkt vor dir stehen und geht halt nicht mehr weg und dann muss der andere den ablenken. Und das ist schon echt schön gemacht. Also ich habe mir nur gedacht, okay, in VR wäre ich jetzt 30 Mal an einem Herzinfarkt gestorben, mindestens. Und das nur in der letzten Minute. Aber nee, ist echt ein schönes Spiel. Also wenn ich mal wieder Koop-Partner finde, wink, 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 dann würde ich das durchaus auch nochmal weiterspielen. Das macht nämlich macht schon Laune.
Krass, ja, ich hatte das bisher so gar nicht auf dem Radar, weil ich Outlast bisher gemieden habe, weil ich einfach keinen Bock habe, mich dauernd irgendwie so zu gruseln und so auf der Flucht zu sein, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und Trials hört sich cool an, wenn man das zusammen erlebt. Ich glaube, das nimmt auch ein bisschen den Grusel, eigentlich nimmt es den Grusel ein bisschen raus, also wenn man das alleine im dunklen Raum spielt, ja. Gehe ich mal von aus.
Ich glaube, alleine im dunklen Raum macht es echt auch nicht so viel Spaß, deswegen macht es auch tatsächlich nicht so viel Spaß, mit Fremden zu spielen, wo du dich nicht irgendwie absprichst. Also es gibt garantiert Leute, mit denen du dich absprechen kannst. Aber es ist einfach geil. Also ich glaube, es ist cool. Ich glaube, es geht mit bis vier Spieler. Ich glaube, wenn du es zu viert spielst, dann ist es schon auch nochmal herausfordernd, weil du musst dich ja koordinieren.
Und sag mal dann, wenn ihr es zu zweit oder zu viert oder zu dritt spielt, wenn einer erwischt wird, ist es dann schon vorbei oder gibt es da irgendwie eine Mechanik?
Der kann schon respawnen oder sowas, aber es ist schon, also es hat schon immense Nachteile dann auch für dich.
Aber wenn alle tot sind, dann ist der Run sozusagen verloren.
Genau, wenn alle tot sind, dann hast du den Run verloren. Und wenn jemand von euch mal Bock haben, dann einfach Bescheid sagen.
Ist das Crossplay? Du spielst auf PC, ne?
Das weiß ich nicht, das müsste ich mal nachgucken, ob es Crossplay ist.
Okay.
Ich glaube fast nicht, aber ich check's mal.
Ja, geil. Cool, dann mache ich noch einen Rundumschlag, liebe Leute. Wir sind ja schon über eine Stunde am Labern schon wieder. Ich habe relativ viel noch auf der Liste, aber das sind eher so ein paar so kurze Leckerlis für euch. Die erste Sache, die ich habe, ist etwas, da wird jetzt der Tax auch gleich hellhörig, weil nämlich, ich habe ein Spiel gespielt, das nennt sich Q Remastered. Ich habe es auf dem PC gespielt,
ja,
weil ich mehrfach bei Bonch war, dem Matteo zugeschaut habe, wie er dort dieses Spiel spielt. Was ist es? Es ist ein Rätselspiel, ein physikalisches Rätselspiel, das sehr einfach gehalten ist. Man hat eine schwarze Fläche. Auf der schwarzen Fläche gibt es irgendein Startszenario, beispielsweise einen Ball und einen Becher, die symbolisiert sind als ein Viereck, wo oben sozusagen keine Linie ist, und ein Kreis. Ja, es ist wirklich sehr basic gehalten, die Grafik. Bisschen so paintmäßig sieht das alles aus.
Ja, glaubst du hast jetzt den Tax damit erwischt?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich male die Physik. Gell? So
Ich sag gleich, wo ich den Tax da erwische. weil aktuell hört sich es gar nicht nach einem Tax-Spiel an. Und jetzt ist die Aufgabe, bringe den Ball in den Becher. Das ist alles, was du tun musst. Sobald der Ball in den Becher ist, läuft ein Countdown runter, 3, 2, 1. Und wenn er dann wirklich 3 Sekunden in dem Becher drin ist, dann hast du diese Stage geschafft. Und alles, was du tun kannst, ist zu zeichnen, Freihand zu zeichnen, Gegenstände, auch Kugeln, irgendwelche Wippen. Ja, Wippen sind sehr wichtig, um beispielsweise diesen Becher umzuwerfen, was eine Idee wäre, wenn du den Becher umwirfst und dann vielleicht den Ball schaffst, dort rein zu flippen, dann ist er ja auch im Becher. Der Becher muss deswegen ja nicht stehen. Das ist so grundsätzlich das Spielprinzip. Das Ding hat, glaube ich, über 1000 Levels jetzt schon. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt. Es ist ein japanisches Studio. Und jetzt komme ich zum Tax-Faktor. Es heißt ja Q Remastered, weil Q nämlich ein Spiel auf dem iPad bzw. auf dem iPhone initial war. Das habe ich aber auch erst heute rausgefunden. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, gerade auf dem iPad, wenn du dann natürlich Freihand zeichnest, ne, dann machst du das halt mit deinem Finger, dass du dann so eine Wippe beispielsweise zeichnest oder so einen Ball zeichnest. Die Physik ist total ausgeklügelt. es fühlt sich total witzig an und natürlich sind die Levels auch mal anders bezüglich ihrer Schwerkraft oder es sind Gegenstände drin, die im Raum schweben und erst wenn sie berührt werden, einmal von einem deiner Gegenstände, dann folgen sie der Schwerkraft. Das kann es auch geben. Also es kann sein, dass so eine Kugel zum Beispiel im luftleeren Raum einfach schwebt, die ist gelb, gelbe Gegenstände, wenn einmal berührt werden, folgen erst dann der Schwerkraft. Und dann ist das Ziel halt zum Beispiel, diesen Ball irgendwo hin zu befördern. Dann musst du natürlich vorher deine Vorrichtung bauen, damit du ihn am Ende dann antippen kannst und der seinen Weg dann nimmt. Hat mich sehr stark an Incredible Machines erinnert, ja, halt ja, ohne diesen ganzen visuellen Incredible Machines Faktor, aber rein dieses, ich knoble jetzt noch ein Level und noch ein Level und noch ein Level. Also ich habe jetzt 100 oder über 100 dieser Räume durch, habe es, glaube ich, schon 16 Stunden gespielt und ich wollte es nur kurz mal anspielen. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn ich das anspiele, nachdem ich es öfter auf Twitch gesehen habe, bleibe ich drauf hängen. Und ich spiele es am PC mit der Maus, was auch sehr gut funktioniert. Und ich habe eben heute erst rausgefunden, dass es fürs iPad auch gibt. Kostet unter 10 Euro. Irgendwie 7 Euro oder so in Steam oder noch weniger, wenn es reduziert ist. Auf dem iPad gibt es sogar eine Free-Version, da kann man einfach mal reinschauen und schauen, ob einem sowas taugt und dann kann man halt Geld einwerfen, um weitere Levels freizuschalten. Ja,
vor allem ist es mal ein anderes Spielprinzip. Ich hatte jetzt hier noch im Video reingeschaut, das ist halt so eine Rigid-Body-Simulation, würde ich sagen, und dann wird dieses Schwerpunkt Center of Gravity wahrscheinlich berechnet von den Figuren, die du da zeichnest
ja,
und
ja,
dann bewegt genau sich das. Mhm.
Und es ist, also Tax, du solltest das mal ausprobieren, ja, weil ich kann mir vorstellen, das ist für dich, weil das iPad und mal kurz so ein Level mal knobeln und da sind richtig harte Dinger dabei. Also die, da sind richtig einfache Levels dabei, allerdings irgendwie immer nur so eine Handvoll und eigentlich sind die Levels, also ich finde es echt schwierig, ja, obwohl ich ja gerne so Knobelspiele spiele, aber der Erfolg oder das Gefühl, wenn du dann so ein Level meisterst und das kein Zufall war, weil manche kannst du natürlich auch mit Zufall vielleicht mal schaffen. Ja,
irgendwas im Pinsel.
Genau, aber wenn du es dann wirklich überlegst und denkst, so könnte es gehen und du machst es dann und es funktioniert. Mega gut, mega cooles Game.
Mir würde es nur so gehen, dass ich irgendwann anfange, das iPad zu kippen, weil der Gyro ja weiß.
Aber es wäre interessant, ob Q sozusagen, es heißt auf dem iPad oder im App Store einfach nur Q, da wäre interessant, ob es das auch nutzt für Levels. Es könnte sein. Dass es nur am Rechner die Levels eben nicht hat, wo du auch den Gyro verwendest. Aber was spricht dagegen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Gyro auf dem mobilen Gerät verwendet wird. Sehr gut sogar.
Ja. Cooler Tipp.
Sehr, sehr cooles kleines Minigamechen. Und dann, ne? Weil ich hatte ja keine großen Games, die ich fertig spielen will. Expedition 33 und Ghost of Yotei, nee. Wenn man so frei hat, wie ich schon gesagt habe, dann merkt man, okay, ich habe ja jetzt da ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich auch mal länger was zocken. Und dann habe ich ja auch noch das Retro-Gamer-Sonderheft, die 90er Jahre, gelesen, in dem es natürlich auch einen ganzen Bereich gibt zum Thema Aufbaustrategie und Echtzeitstrategiespiele. Und ich habe dieses Spiel früher sehr gerne gespielt. Ne? Früher, als man viel Zeit hatte, da hat man sowas gerne gespielt. Einfach mal den Siedlern stundenlang zuschauen, wie sie irgendwie ihre Siedlung hochziehen. In letzter Zeit habe ich sowas echt gar nicht mehr gespielt, weil ich irgendwie, ja, war mir immer zu aufwendig. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du in deiner Library alle drei Spiele, und zwar Pioneers of Pargonia, Manor Lords und Tempest Rising liegen. Manor Lords ist immer noch im Early Access, das habe ich ja damals auch angespielt, als es rauskam, 2024, und war da schon begeistert, einfach von der ganzen Fidelity und der Optik, weil das ja so einen ganz realistischen Look hat eines Aufbaustrategiespiels. Das ist was, Tax, das ist ein Eye-Candy. Ja? Das ist wirklich ein Eye-Candy-Game. Das momentan gibt es halt nur für PC. Aber du hast dir sicher schon mal die Videos angeschaut. Ich glaube, ich habe dir auch mal ein Video geschickt und mir dachte, das muss der Tax sehen. Das ist, glaube ich, was ihm gefallen könnte. Thematik ist Mittelalter. Und es spielt so im inspiriert, also in einer fiktiven Region, so inspiriert vom Franken des 14. Jahrhunderts. Ich habe jetzt die aktuellste Early Access Version gespielt und die hat so einen krassen Sprung gemacht. Ich bin auch da auf dem Discord und bekomme immer mit, wenn dieser Entwickler, das glaube ich wirklich nur eine Handvoll Entwickler sind, das ist ein Mini-Studio, wieder postet, was sie gemacht haben. Die machen auch immer auf Discord Umfragen. Ne? Sollen wir das so oder so machen? Und dann hören sie auf diese Umfragen und bauen das ins Spiel ein. Und hat so einen krassen Sprung gemacht, rein visuell, rein optisch, rein wie die ganzen Menüs aufgemacht sind und so. Das sieht alles so stimmig aus und so cool. Das sind lauter so handgezeichnete Bilder, die ganzen Gebäude, zum Beispiel deine Gebäudeauswahl, wenn du Gebäude baust, die sind halt handgezeichnet und so in diesem Stil des 14. Jahrhunderts gezeichnet. Auch die Figuren und so. Das sieht richtig, richtig geil aus. Du bist sofort in dieser Zeit, der Sound ist schön. Was noch fehlt, ist eine Kampagne. Ne? Es ist wirklich nur Open Play. Du kannst dann entscheiden, möchtest du einfach nur bauen, ja, so siedlermäßig, einfach nur eine Stadt bauen, die funktioniert. Möchtest du dir ein Ziel dann noch geben? Zum Beispiel, ich möchte, dass die Stadt den und den Level erreicht und dann habe ich das Ziel erreicht. Oder dann kann es natürlich so weit gehen, die höchste Stufe ist dann, es gibt auf der Karte noch viele konkurrierende Landlords und es gibt natürlich dann auch Kämpfe und entsprechendes Zeug. Ich habe bisher nur den Aufbaupart gespielt. Also ich bin da jetzt, glaube ich, auch schon 15 Stunden oder 16 Stunden drin und habe noch gar kein Level gestartet, wo überhaupt ein Gegner da ist, weil ich mich nur bisher in das Wirtschaftssystem eingearbeitet habe und geschaut habe, wie funktionieren die Wirtschaftsströme und so weiter. Was alles total schön ist, was mir zum Beispiel too much ist, ist so ein Anno. Da ist mir das zu viel, dass ich die Wirtschaft managen muss. Ja. Hier ist es ein schöner Sweet Spot zwischen einem Siedler und einem Anno.
Und es sag nochmal, wie heißt das Spiel?
Manor Lords.
Okay, ja.
Darf ich noch ein, zwei Klugscheiß-Kommentare dazu geben?
Ja, Logo, hau rein.
Auch wenn ich in einer ähnlichen Situation bin wie du, dass mir aktuell mehr eigentlich die Geduld, und weiß gar nicht, ob es die Zeit ist, aber vielleicht mehr die Geduld für solche Spiele ist, verfolge ich das ja auch, weil das auch sehr stark in meiner Filterbubble ist, weil halt eben auch Mittelalter und Zeug und sonst irgendwas. Und ich habe ja auch zum Beispiel hier Wer baut die Burg viel geguckt. Und bin da auch mit diesem bisschen so ein Rabbit Hole mit diesen Geschichts-YouTubern und die halt, die bauen in Minecraft historische Burgen nach, also deutsche Burgen.
Ach, geil.
Battle, das ist voll geil. Und das ist eigentlich, es ist ein Hauptentwickler, der natürlich noch ein paar Leute hat, die für ihn halt zuarbeiten. Weil
schon, gell, es ist ein Typ.
Ein Typ. Und der hat nämlich auch zum einen, glaube ich, echte Historiker, aber auch so ein paar, so, was heißt das, auch echte Historiker, die aber auf Social Media aktiv sind oder YouTube aktiv sind, hat er aktiv mit eingebunden, die ihn beraten auch bei dem Spiel. Und wo er halt dann einhergeht, wo er die Community immer fragt, ist bei so Sachen, wo er so Mittelweg sagt, ja, wenn er das historisch akkurat einbauen würde, dann wäre es wahrscheinlich langweilig.
Genau.
Oder ob er es lieber akkurat einbauen soll oder lieber aufs Gameplay fokussieren sollte.
Ja, ganz genau. Da habe ich sogar mit abgestimmt schon. Geil. Voll gut, dass du es nochmal gesagt hast. Der hat das Spiel ja initial über 7 Jahre hinweg erstmal entwickelt.
Ja.
Und ist wohl jetzt, es gibt jetzt schon ein Studio dahinter. Ich denke, der hat hier und da einfach eine verlängerte Werkbank und so, aber natürlich ist der Typ immer noch the man, ja. Und er hat halt seine Berater, ja, wie du auch gesagt hast. Der hat sogar einen Architekturberater, also der sich primär mit der Architektur von damals auskennt, damit diese Häuser und alles auch wirklich so aussieht, wie es ausgesehen hat. Und es ist toll, es hat nicht so den krassen Wuselfaktor, ne? Das ist ja immer so ein schönes deutsches Wort, der Wuselfaktor.
Ja, es ist übersichtlich, ja, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut in der aktuellen Iteration. Ja.
Aber es wirkt halt echt realistisch. Und dann gibt es ja so einen Modus, dass du selbst durch die Stadt durchgehen kannst. Dann gehst du sozusagen in Third-Person-Perspektive durch dein Dorf durch. Und es ist alles so detailliert und so schön gemacht. Werde ich auch jetzt noch weiter zocken, macht mir richtig Laune. Und vielleicht wage ich mich auch mal an die Kämpfe ran, weil das sieht auch alles krass aus.
Aber dann wäre es eigentlich eine Option, das zu streamen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann das irgendwie auf einer Konsole kommt, weil er ja gar nicht die Energie hat,
alles
zu portieren.
Aber
ob dann die Mechanik so funktioniert, gell?
Das möchtest du nicht.
Wie wichtig schon eine Maus ist, gell?
Also das Spiel möchtest du nicht. Nee, und die Tastatur. Die Shortcuts. Ohne die Shortcuts gehst halt auch ein. Ich glaube, das möchtest du nicht mit Gamepad spielen. Da sprichst du dir die Finger. Weil du ja auch in dem Spiel jeglichen Spot, wenn du irgendein Gebäude oder so baust, ja frei platzierst. Und je nachdem, wie groß dann dieser Rahmen ist, so viele Häuser werden da drauf gebaut und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz viel so wirklich so haptische Elemente beim Bau. Das funktioniert mit dem Controller wahrscheinlich mega beschissen. Ich würde es nicht spielen wollen mit Controller. Aber mit Maus und Tastatur ganz großartig. Da mache ich kurz den Bogen zu Pioneers of Pagonia. Da kam jetzt die 1.0er-Version raus Ende des Jahres. Pioneers of Pagonia ist ja vom Envision Entertainment, habe ich nochmal nachgeschaut, und zwar Volker Wertig, der Macher der Siedlerspiele, ja, der Erfinder der Siedlerspiele.
Den Namen kenne ich irgendwoher.
Ist da der Leiter dieses Studios. Und am 11. Dezember 2025 kam Pioneers of Pagonia 1.0 raus. Da gab es auch einen Early Access. Ich habe es im Early Access nicht gespielt. Ich habe jetzt die Final-Version gespielt, habe da 2 oder 3 Missionen durch, also 5 Stunden insgesamt, glaube ich, gespielt. Das Schöne ist, es gibt dort eine Kampagne, allerdings ist die Kampagne eigentlich ein langes Tutorial. Na, also da ist es so, dass dir jede Kampagnenmission mit einer kleinen Story dahinter, die auch echt nett ist bisher, du suchst einen schiffbrüchigen Kapitän. Das ist sozusagen die erste Aufgabe. Der ist auf irgendeiner Insel und dann musst du ihn finden. Spielst du aber im Prinzip ein Tutorial für ein Aufbauspiel, das sehr, sehr nah dran ist, natürlich an Siedler 1 und Siedler 2 und auch an Siedler 3. Es ist so eine Mischung, ich würde sagen, es ist eine Mischung, eine gute Mischung aus Siedler 2 und 3. Es ist mehr Siedler 2, was mir zugute kommt, weil ich Siedler 3 gar nicht mehr so geil fand und nach Siedler 3, glaube ich, auch kein Siedler mehr gespielt habe. Davor aber, Siedler 2, weiß ich nicht, wie viele 100 Stunden. Es ist natürlich, Volker Wertig ist am Start, deswegen ist es ein Siedler, es heißt nur anders. Und zwar ein Siedler alter Schule mit einigen Quality of Life Verbesserungen, allerdings auch einigen komischen Entscheidungen im Wirtschaftssystem. Und deswegen habe ich dann erstmal aufgehört und gesagt, jetzt spiele ich mal Manor Lords. In welches der beiden Spiele will ich mich eher reinknien, um diese Wirtschaftsläufe und alles zu verstehen. Und da ist Manor Lords bei mir ganz klar vorne, weil es bei Pines of Pagonia so ein paar Entscheidungen gibt, so ein paar Zusatzgebäude und sonstiges, dass die einfach nicht klar ist und du nicht so selbsterklärend ist, ne? nicht so klar ist, warum du das jetzt brauchst. Vom Stil her ist es ganz anders, natürlich sehr comicartig und sehr nett. Der Wuselfaktor ist enorm hoch. Also wenn ihr Wuselfaktor wollt, dann ist wahrscheinlich Pioneers of Pagonia das bessere Spiel. Und wenn ihr diese klassische Siedlermechanik haben wollt, wie ihr auch zum Beispiel euer Gebiet vergrößert, all diese Mechaniken, ich baue einen Wachposten und sobald da ein Soldat drin ist, wird mein Gebiet größer und so. Das gibt's genauso in Pioneers of Pagonia. Aber alle, die darauf gewartet haben, mal wieder ein Siedler alter Schule zu spielen, ja, es ist ein No-Brainer, gibt es bei Steam, ist natürlich auch ein PC-Game. Also das gibt es auch nicht, wird es auch nie auf Konsolen geben, was ich verstanden habe und macht auch auf Konsolen, glaube ich, mit Controller gar keinen Sinn.
Also Manor Lords, das reizt mich schon sehr. Vielleicht eine coole Variante wäre es, ein bisschen anderes Spielgame, dass man in der Optik von Manor Lords so ein Tower-Defense-Game sich dann aufbaut und dann marschieren dann die Truppen rein oder so.
Kannst du ja einen Mod bauen, kannst du ja einen Manor Lords Mod bauen.
Genau. Aber sehr, sehr geil, ja. Und ich hatte mir schon wieder so die Wettersimulation angeschaut.
Die ist gesehen, krass.
Wie die Kuh krass. Am Grasen ist, wie die Wolken drüber ziehen, dass dann das Gras so richtig schön saftig ausschaut, ja. Ja, die wichtigen Aspekte für ein gutes Spiel.
Ach, die Zoom-Stufe ist da wirklich, du kannst ganz nah ran als Third Person, wie gesagt, und kannst ganz raus und das geht einfach mit dem Mausrad so, du drehst einmal an und dann fliegst du da rein. Vogelschwärme hinterlassen, Schatten und
es sind halt so richtige Nerd-Features, Liebe zum Detail, ja, und nicht irgendwie nur User-Stories runtergerockt, ja, sondern nee, das wird halt bis ins Detail.
Und ich muss auch sagen, die erste Early Access, die war bei Manor Lords relativ wonky, ja, die ist auch mal abgestürzt und so, bisher läuft das so rund, das Teil, das ist jetzt die 08 irgendwas, das läuft so gut auf meinem Mittelklasse bis Einsteiger Gaming-PC, läuft das Teil in Ultra-Settings ohne Ruckler und es macht richtig, richtig viel Laune. Genau, dann habe ich Tempest Rising noch gezockt, weil ich mir gedacht habe, so viel Aufbauen und Wuselfaktor ist mir vielleicht dann doch zu langweilig. Dann spielst du jetzt doch endlich mal Tempest Rising, nachdem du dich die ganze Zeit drauf gefreut hast und es dann doch nur in der Demo so ein paar Levels gespielt hast, gut fandest, aber dann nicht weitergespielt hast. Ja, so ging's mir jetzt auch noch mal. Tempest Rising ist ein tolles Echtzeitstrategiespiel im Stile von Command & Conquer. Ne, ich habe, glaube ich, auch schon mal dazu was erzählt. Das ist ja wirklich auch so mit zwei verschiedenen Rassenparteien in einem apokalyptischen Szenario. Es gibt eine Pflanze, die nennt sich Tempest. Ne? Zwinker, Zwinker, nicht Tiberium, sondern Tempest. Es gibt Sammler, die sammeln. Es ist wirklich super nah dran.
Sind die Sammler Conquer. Dumm wie Brot?
Das die Sammler, es gibt, es hat Wegfindungsprobleme, welch ein Wunder. Die Sammler, als ob sie es absichtlich eingebaut hätten, damit es eine echte Hommage ist. Ich hatte damit nicht so viel Probleme, aber ich habe es auch noch nicht so intensiv gespielt. Und ich kann euch ganz klar sagen, warum. Es ist ein sehr subjektives Thema. Dieses ganze Kriegssetting taugt mir gerade nicht. Das war mir zu nah dran mit Atomkrieg und Kuba-Krise. Und jetzt muss ich hier irgendwie, hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen bin ich gerade lieber am Wuseln und im Mittelalter mit meinen Manor Lords, wo ich sogar die Gegner und die Kämpfe ausstellen kann. Und irgendwie taugt mir das gerade für diese Art Spiel um einiges mehr, als dass ich da den Feldherrn mime, der seine Armeen in die Schlacht schickt. Aber subjektiver Punkt. Ich glaube, dass Tempest Rising, wenn man ein Echtzeitstrategiespiel alter Schule im Stile von Command & Conquer möchte, dann bekommt man mit Tempest Rising genau das. Aber auch nicht mehr. Ne? Man bekommt genau das. Es soll im Multiplayer auch ganz gut sein. Ich spiele ja so Spiele gerade, ich bin da nie so Multiplayer-mäßig gewesen. Ich fand da immer gerade so Kampagnen und sowas viel geiler. Mir war das dann im Multiplayer zu krass, dass ich die ganzen Klickfolgen und so weiter kenne und möglichst schnell alles zu haben, weil sonst hat mich halt jeder Gegner überrollt. Weil jeder, der da schnell klicken kann und genau weiß, in welcher Reihenfolge er wie was zu bauen hat, hat halt da gewisse Vorteile. Und so tief habe ich mich da nie reingekniet, sondern ich habe schon eher auch so storymäßig gespielt, dieses Zeug. Ja, aber Tempest Rising auf jeden Fall als Echtzeitstrategiespiel eine Empfehlung, wenn ihr auf sowas jetzt gerade so Bock habt. Und zwischen Pioneers of Pagonia und Manorlords entscheidet einfach, welcher Stil euch besser gefällt. Ne? Ob es eher so Comic-artig
ist. Manorlords. Aber wir hören, was ihr sagt, ja. Aber Manorlords kann es eigentlich nur sein.
Aber Manorlords ist schon nochmal, und es ist noch nicht mal eine 1.0er, und dafür ist es schon ein krasses Game. Für wenige Euros bei Steam. Und man kann natürlich, wenn man es jetzt holt, im Early Access auch weiter die Entwicklung gerade noch unterstützen. Weil, wie wir gehört haben, ist es ja immer noch ein mini-kleines Studio, ja, mit um einen Typen, der wahrscheinlich ein paar Helferchen hat momentan. Genau, dann, liebe Leute, wir springen direkt in die Quickies und fangen an mit unserem Philipp, der zwei Quickies am Start hat.
Naja, ich habe schon wieder Screen-Time, also Lautsprecher-Time. Ja, ich habe die Koop-Kampagne von Black Ops 7 ja sogar zu Ende gespielt. Da gebe ich euch ganz kurz das Fazit, mein Eindruck, beziehungsweise mein letztmalig. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, das ist einfach die unfassbar dümmste Story, die man einem Shooter nur geben kann. Man kann das Koop recht gut spielen, aber man ist dann auch froh, dass er relativ kurz ist. Also die hätte echt nicht länger sein dürfen, weil dafür ist er einfach zu dumm. Aber funktioniert so zum kurzweiligen Schießbuden, Moorhuhn runterballern eigentlich ganz gut.
Aber Koop, ne? Also, ganz wichtig, oder? Koop, ich glaube, im Singleplayer musst du schon hart im Nehmen sein.
Du kannst sie auch alleine spielen, das funktioniert halt absolut nicht, weil es darauf null gebalanced ist.
Oh Mann, ey.
Es macht dir keine Vorschriften, du kannst auch, glaube ich, mit Randoms spielen. Also, zu zweit geht es ohne Probleme. Teilweise es ist halt einfach total doof. Also für so einen, wenn du so einen Militärshooter hast wie Black Ops, und dann hast du so ein dauerndes, ich habe, glaube ich, es ein, zwei Mal schon erwähnt, dass ich solche Sachen eigentlich hasse, wenn du in Spielen irgendwie irgendwelche Sachen siehst im Drogenrausch, die nicht da sind. Oder irgendwelche Traumsequenzen oder sowas, da kriege ich ja total Plack von. Und da besteht ungefähr die Hälfte der Kampagne besteht nur aus, oh, das Gas hat unsere Nanoimplantate angegriffen. Wir haben wieder Visionen aus unseren alten Traumata aus dem Krieg. Die dann damit enden, dass du einen 100 Meter hohen Typen, der über ein Schiffwrack kotzt, irgendwie abschießt. Also, es ist ein Bullshit, die Story. Aber du darfst es echt nur als hirnloses Moorhuhn-Spiel nehmen. Dann hast du, glaube ich, im Koop, ey. Also hast du im Koop schon Spaß. Kurzzeitig.
Okay. And next up?
Next up habe ich, nachdem ich ja, wir haben es vielleicht schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ja hier Stranger Things lief und nachdem ich da dauernd David Harbour gesehen habe, hatte ich total Bock, mir Alone in the Dark mal anzugucken.
Ah.
Da hat er ja auch das Model dafür gegeben, quasi für den Edward Carnby in dem Reimagination. Bin ich aber noch nicht so viel dazu gekommen, wie ich wollte. Aber bisher gefällt mir das eigentlich recht gut. Weiß nicht, warum das so mittelmäßig wegkam in den Tests.
Ja, das war irgendwie.
Noch mal angeschaut. Ja. Ich spiele es jetzt mal so ein bisschen weiter und dann gucke ich mal. Also
ich bin froh. Damals, wie ich es ja besprochen hatte, habe ich es ja extra gesagt, dass das du dir unbedingt mal anschauen sollst, weil ich das Gefühl habe, dass es dir bestimmt gefallen wird. Ja.
Ja, ich hatte jetzt gerade so einen David Harbour-Bock irgendwo.
Ne? Harbour-Bock.
Also Stranger Things, in 3 Stunden kommt die geheime Folge bei Netflix übrigens. Okay, dann mache ich weiter. Philipp, da kannst du auch noch mal gleich was zu sagen. Ich habe dann natürlich, saß ich schon am Rechner, ich saß sehr viel am Rechner und weniger an der PS5, ihr merkt schon, habe ich noch Project Zomboids gespielt. Und das, als Quickie kann man dazu einfach nur sagen, isometrische Ansicht, du wachst auf, bist in einer Zombo-Apokalypse und musst irgendwie so lange wie möglich am Leben bleiben. Und das Geile daran ist, du bist in so einem Dorf, du kannst ja vorher die Map aussuchen, ist Dorf oder Stadt oder sonstiges. mit entsprechenden Gebäuden, Supermärkte, Häuser und so weiter. Und du fängst natürlich erstmal an zu plündern und suchst dir Gegenstände. Da merkst du schon krass, wie viel da drin steckt, was die da allein schon als an Items gebaut haben dafür. Das Spiel gibt es seit 2011 übrigens in der Pre-Alpha-Phase und es wird immer weiterentwickelt. Das ist auch so ein Herzensprojekt-Mini-Studio-Ding, so ein Indie-Teil. Wo man richtig merkt, die lieben ihr Spiel, weil sie das einfach weiter füllen mit Content. Ich habe dann nur gemerkt, für kurz mal spielen, ja, ich sterbe dann halt nach 5 Minuten und man müsste sich da richtig reinfuchsen. Wenn man sich dabei reinfuchst, da weiß ich nicht, Philipp, du hast es, glaube ich, auch mal angespielt vor einigen Jahren. Ja. Hast du dich reingefuchst oder auch nur angespielt?
Ich hab's, damals habe ich mich richtig reingefuchst. Also da habe ich 3 Wochen nichts anderes gespielt.
Und das kann gut funktionieren, oder? Das ist.
Ich habe es jetzt neulich nochmal runtergeladen, weil ich natürlich immer noch einen funktionierenden Account habe bei denen. Ja. ich habe es damals ja gekauft für ein paar Euro in dem allerersten Early Access. Ich glaube, da hat es 5 Euro gekostet. Und was damals schon war, ist, dass die Spielmechanik unfassbar komplex ist.
Ja,
also da siehst du wirklich, die Optik ist eher sparsam, das sind eher so Strichmännchen,
voll,
die
an die voll.
erste Leisure Suit Larry erinnern, ja, in noch kleiner, aber die Spielmechanik mit Verletzungen und Blutungen und
Infektionen. Brutal, da habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich das jetzt weiterspiele, dann spiele ich jetzt erstmal nur das, weil sonst macht es auch keinen Sinn. Also da willst du dich
verschiedene Medikamente haben verschiedene
Wirkungen
und was weiß ich was. Das war eigentlich so das, was ich mir damals erhofft habe von, wie heißt Dead State?
State of Decay, oder?
State of Decay, genau.
Ja.
Sowas hätte ich mir in 3D erhofft.
Brutal geil wäre das, genau das.
Unfassbar flach geblieben, ja.
Ja.
Und das Spiel, ich habe neulich noch mal kurz reingeschaut und ich war echt blown away. Die haben die Spielmechanik noch so vertieft. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so in sich in Details verlieren kann, wenn du genau hinguckst. Da hat jeder einzelne Nagel hat Trefferpunkte.
Dann war aber mein Eindruck, glaube ich, der richtige. Also nach meinen 2-3 Stündchen oder so.
Was damals auch geil war, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dem Sinne noch gibt, ist, dass du quasi als Spieler auch zum Content Creator werden konntest und quasi eigene Szenarien bauen.
Ja, das gibt's. Und das ist, glaube ich, ganz groß am Start.
Und da gab es damals schon so unfassbar geile Sachen von Leuten, die halt dann wirklich auch so komplette Geschichten erzählt haben da drin. Ja,
beeindruckend. Und wenn man gerade dieses Zombie-Welt-Ding mag und dieses, du bist da allein und musst irgendwie durchkommen, dann ist das halt echt das richtige Spiel.
Gerade diesen, ich sag mal, Survival-Aspekt da. Ich glaube, ich habe noch nie, auch gerade bei den neueren 3D-Spielen, nichts gesehen, was in Komplexität und so da rankommt. Also muss ich
echt nochmal sagen. Und echt krass. Aber ich sage euch gleich, Warnung eben, das ist nichts mehr zwischendurch. Das könnt ihr vergessen.
Du musst dich da echt tierisch reinfuchsen. Also ich habe, was ich gelesen habe und gesehen habe, kannst du inzwischen auch Apotheken plündern und die Medikamente haben unterschiedliche Wirkungen. Und
aber gleichzeitig stelle ich mir mega geil vor, wenn sowas geht und Supermärkte und Flughäfen und stell dir das einfach, du spielst halt so das, was du in Walking Dead immer geil fandest, so wenn sie wieder wohin kommen und du weißt nicht, was da ist und dann schauen sie erstmal und dann kriegen sie irgendwie Loot und ach ja.
Genau diesen Teil, also das wenn man sich da reinfuchsen möchte und die Zeit dafür hat, also am besten gerade zwischen 2 Jobs oder sowas, dann ein halbes Jahr oder sowas reinversenken, ohne den Bildschirm zu verlassen.
Ja, absolut, absolut. Geil, und dann noch letzter kleiner kurzer Quickie, weil der jetzt ein bisschen länger war. Christian, du hast es auch schon bei dir, das Retro-Gamer-Sonderheft, die 90er Jahre. Ich habe es jetzt einmal durchgeblättert und ich habe ungefähr die Hälfte auch wirklich gelesen, zumindest von den Games, die mich interessieren. Und man kann nur sagen, die haben geliefert. Was für ein geiles Heft. Ich lieb's. Also ich genieße es total und es hat mir richtig Bock gemacht, eben zum Beispiel auf diese Aufbaustrategie und Echtzeitstrategie-Sache wieder. Und ich habe mir andere Spiele auch noch notiert, wo ich sagte, oh, du musst auch mal wieder reinschauen. Oh, das musst du dir mal wieder geben. Wie geht's dir da, Christian?
Ja, ich feiere es total. Ich habe es noch nicht so viel gelesen wie du. Ich habe es mal durchgeblättert, ja, mit diesen ganzen Rubriken, die da drinnen sind, bin bei den Rollenspielen natürlich sehr viel hängen geblieben und habe da einiges mit A und O's und ach Gott. und ja, ich habe jetzt, ich sage jetzt noch nichts, also mir geht es genauso wie dir.
Okay, geil.
Diesen A,
ja, also die Vor- geil, wie also, ja. Die FOMO wurde bei mir jetzt nicht besser, weil ich habe wirklich jetzt wieder so Retro-Games einfach auf meinem Pile sozusagen, ja, wo ich sage, ich muss das mal unbedingt, ich muss das, das habe ich verpasst oder ich muss unbedingt das wieder spielen, um wieder dieses Feeling von damals zu haben. Ach ja, tolles, tolles Sonderheft. Kann man jetzt wieder bestellen. War die erste Charge war sofort ausverkauft, irgendwie überall. Sie haben zu wenig bestellt. Ihr könnt es entweder in irgendeine Bahnhofsbuchhandlung gehen, da kann es gut sein, dass noch Hefte rumliegen. Oder einfach online vorbestellen oder sogar jetzt bestellen. Jetzt im Januar sollen die sogar ausgeliefert werden. Wenn ihr es noch nicht habt, unterstützt das Projekt. Es macht wirklich Sinn und es ist einfach ganz, ganz tolle Nostalgie.
Man sieht wirklich, wie viel Liebe drin steckt, ja.
Brutal. Und dann, Christian, 3 Quickies noch von dir, um das Ganze hier abzubinden.
Oh Gott, dann ich versuche mich kurz zu halten. Indiana Jones and the Great Circle, damit ich wenigstens auch was dazu gesagt habe, weil ich meine, es war ja bei 2 in der Top 3, einmal 2024, einmal 2025. Bei dir jetzt nicht, Peter, gell?
Bei mir war es nicht drin, aber bei mir war es auf Platz 4, glaube ich, oder aber so. Also bei mir wäre es. Ich bin
auch großer Fan davon. Und
ich fand es super toll und fand einige super clunky.
Genau, und jetzt bin ich da mal wieder der Außenseiter hier, der einfach nicht klarkommt mit dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich hätte gern wieder einen Indiana Jones in the Emperor Tomb oder sonst irgendwas, wo ich halt einfach Indiana Jones-Style mit der Peitsche rumschwing und andere verprügel und abballer und nicht rumschleich und mich da von Italienern die ganze Zeit fangen lassen muss und die dann verprügel und
ach, das macht dir Schleichenprobleme?
Eine Kiste mit Schaufeln und Hämmern und sonst irgendwas ausgekippt, damit ich Nahkampf gegen Teile. Na, überhaupt nicht. Also ich finde es ist sehr. Ich finde es sehr einfach, aber ich finde es sehr langweilig. Das ist leider mein Fazit.
Ich verstehe es aber.
Und lange langweilig, oder?
Was lang?
Ja, du bist ja noch in der ersten, ersten Welt.
Ich bin ja noch sozusagen, ne? Kahn. Ich bin ja noch gar nicht raus. Ich hab's gar nicht.
Ja, den fand ich schon auch schwierig. Ich wusste aber, dass das nochmal anzieht. Und deswegen, also ich fand den Vatikan, gerade so den ersten Teil im Vatikan, der war so ein bisschen. Ich muss mich da echt ordentlich gewöhnen. Fast
das Langweiligste an dem ganzen Spiel, also der Teil, den ich bisher gesehen habe, ich bin ja auch noch nicht durch.
Ja, die Wüste kommt aber auch noch, ja.
Ja, aber die fand ich mega gut. Die fand ich zum Beispiel mega gut.
Ich fand den Dschungel ziemlich cool, ja. Aber
den Dschungel fand ich ziemlich unnötig.
Echt nicht, von dem Dschungel
cool. Okay, aber eigentlich ist es schon ein tolles Spiel und es ist schon Indiana Jones, ne? Vielleicht ist auch die Ego-Perspektive ein Thema, Christian.
Ja, vielleicht.
Was meinst du?
Das kann schon auch sein, genau, dass das Ego-Perspektive nicht so das ganze mein Ding ist. Naja.
Also du spielst es nicht weiter?
Ich habe keine wirklich echte Kritikpunkte. Das wird jetzt schwierig. Also ich hätte schon Bock, aber der Pile wird ja nicht kleiner.
Ja, und ja.
Okay. Da wird's echt.
Man muss auch manchmal was anspielen und erkennen, es huckt mich jetzt nicht voll. Es gibt andere Sachen, die muss ich erstmal testen. Richtig. Vielleicht komme ich ja zurück, wenn mich dann gar nicht huckt. Ne?
Richtig, also es hat mich halt eben nicht gehuckt und vielleicht gebe ich ihm nochmal einen Versuch, weil ich würde ja gern, weil es ist ja Indiana Jones. Und allein schon die Eröffnungssequenz im Dschungel hier von
The
Lost Ark, die ist halt natürlich mega. Also
aber die hat natürlich mit dem restlichen Spiel eigentlich nichts zu tun, muss man auch sagen, wenn man ehrlich ist. Ne? Der hat mit dem restlichen Spiel nichts zu tun. Ich muss den DLC noch spielen. Da kann ich dann berichten, wie der war. Der ist schon installiert, aber noch nicht gespielt.
Ja.
Ja, geil.
Genau, also das dazu. Vielleicht kommt ja da nochmal von mir was. Und wenn nicht, habe ich auf jeden Fall was gesagt. Dann habe ich gespielt Peridium. Danke an den Philipp für den tollen Tipp, weil das ist nämlich das Vorgängerspiel von Powerhoof Studios zu The Drifter. Ein meiner Top-Spieler des Jahres.
Stimmt.
Als ihr schon wieder vergessen habt, genau, der Film
hat wieder vergessen.
Ausgegraben, hat gemeint, ja, guckt mal hier, Powerhoof hat das als quasi, es ist so quasi der Showcase für The Drifter. Es ist nämlich der Erzähler von The Drifter, spielt die Hauptrolle, also der erzählt auch. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mehr erzähle, dass es länger dauert als das Spiel, weil das Spiel ist sehr kurz. Es hat quasi nur einen Screen. Aber hat mich sofort gehabt mit dem Setting. Er spielt in einer Antarktis, glaube ich, Forschungsstation halt im ewigen Eis. Und du bist ein Wissenschaftler, der sich durchkämpfen muss, weil deine gesamten anderen Crewmitglieder sind von einem außerirdischen Wesen irgendwie befallen.
Hört sich also jetzt so schon gut an. Hört sich jetzt schon
Thing
gut an.
Setting-mäßig und du hast nur einen Screen und musst sehr billige, einfache Rätsel lösen, aber die sind genauso wie bei The Drifter so atmosphärisch geil erzählt und gemacht und mit den Zwischensequenzen und kostenlos runterzuladen, ich glaube bei itch.io oder halt einfach nach Peridium mal googeln, runterladen. Einfach machen.
Ich versuch's gerade runterzuladen. Er will gerade nicht, aber ich probiere es nochmal.
Das gibt's auch für, genau, läuft auch auf Mac und ich schaue gerade auf deren Webseite. Die haben Linux, ja, Mac,
PC,
fast. Die haben ja noch mehr, die haben ja auch noch.
Für die Erwartungshaltung ist es aber wirklich kurz. Ne? Christian hat es schon gesagt, das war irgendwie während so einem Adventure Jam, ist das, glaube ich, in 3 oder 4 Tagen entwickelt worden. Aber man darf jetzt da keine.
Man darf nicht erwarten, es ist wie der Drifter mehrere Stunden Unterhaltung. Wie gesagt, es ist ein Screen, 15 bis 20 Minuten, 2 unterschiedliche Enden, kann ich schon mal verraten, die beide, also ja schon fast offensichtlich waren und beide, aber ich fand beide sehr cool, also beide gut, also ganz, ganz, ganz toll.
Und ich schaue nur gerade auf die Webseite, um das nochmal hier abzuschließen, die haben insgesamt 12 Adventures gemacht. Und da kann man sicher einige auch umsonst spielen. Und wir kennen bisher nur The Drifter und jetzt Peridium und die anderen schauen auch witzig aus. Geil. Haben wir noch nicht genug zu zocken?
Ja, wir haben nicht genug
zu zocken. The Inanimate Mr. Code Track. Wie geil sieht das denn aus? Okay, schaut mal auf Powerhoof itch.io, wenn ihr Adventures sucht. Auch mal kleinere, kürzere Adventures.
Ich habe es jetzt mal runtergeladen. Da ist der Mac recht allergisch, weil das Binary von 2017 ist. Und dann sagt er, bist du dir wirklich sicher, das zu starten? Ich probiere es jetzt gerade.
Du musst es jetzt auch gar nicht noch werden. Ja, du musst es jetzt auch gar nicht direkt jetzt spielen.
Wir machen einfach die Adventures noch fertig. Stay tuned, genau. Ich wollte nur sagen, das kommt demnächst mal.
Also ich werde mich da auch noch durchklicken. Also weil die haben ja seit The Drifter sowieso ganz viel Liebe von mir gebucht.
Ja, voll krass. Und voll verschiedene Styles. Geil. Und, und dann, Christian?
Dann mal was ganz anderes. Nachdem ich ja auch schon das ganze Jahr darauf angefixt war und so Bock drauf hatte, und ich spiele ja ab und zu mal diese Yakuza-Games, also diese Ryuga, Gotoka-Games, die es dann gab, erst ursprünglich mit so einem klassischen Setting, wo man halt mit Echtzeitkämpfen sich durch Tokio schlägt und im Yakuza-Milieu unterwegs ist, aber eigentlich ein ganz guter ist, zwar ein ehemaliger Yakuza-Mitglied, aber natürlich eine gute Wurst und allen hilft. In unterschiedlichsten Teilen und sonst noch was. Und dann gab es ja mal ein Reboot mit quasi JRPG-Settings, wo man mit rundenbasierten Kämpfen dann kämpft, dass ich die gespielt habe, aber auch immer schon spielen wollte hier mit Ichiban. Und da gibt es immer wieder auch Ableger. Und letztes Jahr kam raus ein Ableger Pirate Yakuza in Hawaii. Mit einem der Charakteren aus dem Yakuza-Spielen, und zwar einen, der eigentlich gar kein guter ist, aber einer der großen Fanlieblinge ist. Also der ist ein Riesenliebling, weil der so ein durchgeknallter Charakter ist, Goro Majima, Mad Goro. Und der spielt hier die Hauptrolle, geht Schiffbruch, landet auf einem Strand, wird von dem kleinen Jungen gerettet und dann kommt eine Bande so Piraten, die auch wirklich verkleidet sind wie Piraten, auch Säbel haben, und er als ist einer der besten Kämpfer der Yakuza, macht die halt alle platt und hat aber Amnesie, also er kann sich an nichts mehr erinnern. Er weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, was er ist. Von den Tattoos her zu urteilen, könnte er ein Yakuza sein, und sagt schon zu dem Jungen so, okay, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein guter Typ bin, aber komm, wir ziehen mal los. Der kleine Junge hat auch noch einen kleinen Tiger dabei. Also man sieht schon, Realismus ist nicht gerade groß geschrieben hier. aber Spaß dafür. Spaß ist riesengroß geschrieben. Du läufst halt rum, hilfst den kleinen Jungen, der hat einen Alkoholiker als Vater, der sich sehr um den Jungen sorgt, der aber früher auch mal Schatzjäger und Pirat war, und die Insel hat halt lauter so dumme Möchtegern-Piraten, die du alle platt machst innerhalb kürzester Zeit, also während des Tutorials hast du denen ihr Schiff, bist Captain, hast eine kleine Crew und kannst segeln und kannst dann halt dann quasi, ja, wirst halt dann mit dem Schiff unterwegs, sammelst Schätze, ballerst andere Piratenschiffe über den Haufen, schlägerst dich mit Piraten in bester Manier, Haufen Minigames, kannst kochen, kannst Baseball spielen in Madlantis.
Das hast du aber schon länger gespielt dann, oder? Das ist nicht nur kurz mal angespielt.
Ich hab's, ja, also das Tutorial geht so knapp 2 Stunden und ich habe jetzt nochmal ungefähr so 2-3 Stunden.
Und da hast schon so viel erlebt. Das ist auf jeden Fall kein langweiliges Spiel.
Ja. Na, es ist sehr abwechslungsreich. Und das sind die ja immer, weil die ja auch immer so abgefahrene Minigames haben.
Ja, geil.
Man kann auf dem Master System, Sega Master System, auch alte Master System Spiele spielen, also wirklich komplett emulierte in seiner Hütte. Also top. Das konnte man ja bei den Yakuza Games ja schon immer mal entweder, keine Ahnung, Virtua Fighter gab's mal komplett und sonst irgendwas. Konntest in der Sega-Spielhalle, konntest du mit diesem Greifarmautomaten dir dann Sachen sammeln und so. Ich liebe das ja total. Also es ist halt natürlich weitaus weniger open-worldig als so ein GTA, ganz klar. Aber ich finde es halt von Handlungssetting und Atmosphäre und dem Minigames halt
für mich. Ja, vielleicht ist es gerade das Gute, also sehr guter Tipp, so mini-open-world-mäßig ein bisschen und halt abgefahren ohne Ende.
Richtig, richtig. Und es ist auch sehr viel kleiner als die Haupt-Yakuzas, also es wird zu 20, 30 Stunden,
okay, habe ich
so
gegeben.
Ja, das ziehe ich jetzt mal
durch. Ich glaube, da erzählst du uns noch mal was zu, weil es war jetzt eigentlich nur ein Quickie, ne? Aber da wirst du uns auf jeden Fall noch mal was zu erzählen. Hört sich schon geil an. Hört sich auf jeden Fall.
Mega, mega, mega. Also leider auch kein Tax. Also die Grafik ist zwar ganz nett, aber es hat schon sehr
viel. Das ist so geil, die Kategorie Tax-Spiel haben wir jetzt einfach.
Voll, genau.
Ja. Auch Animationen und wenn sie sich dann bewegen und so. Auch gerade in den Kämpfen. Ich meine, die Kämpfe sind teilweise, ich mag ja das Kampfsystem extrem gut, aber extrem gern. Aber es ist halt echt nicht gut, weil dann greift die von hinten an, dann kannst du dich aber nicht schnell umdrehen und blocken und so. Also kriegst halt immer auf die Mütze. Aber egal, du kannst ja kochen, wie ich schon gesagt habe. Dann kannst du dann Curry selber machen. Die heilen dich auch
so. Und so faden wir langsam die Folge jetzt aus. Nee, sehr schön. Auf jeden Fall gibt es da viel zu erzählen. Nach 4 Stunden schon, da steckt viel drin in dem Game. Ja, in der Folge gab es jetzt auch viel. Meine Fresse, wir hatten Redebedarf, deswegen ist es auch ein bisschen länger geworden. Wir schauen mal, ob die nächste Watch, die wird auch noch ein bisschen länger, denke ich, weil da haben wir sehr viel gewatcht noch in der Zwischenzeit und dann werden wir uns wieder versuchen, auf die 1 Stunde 30 zu fokussieren. Aber heute war einfach viel Druck auf dem Kessel.
Ja.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Da waren einige Sachen dabei. Also der Reichtum an Abwechslung ist enorm dieses Mal. Also da haben wir wirklich viele Genres dieses Mal getoucht. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Sogar VR-Spiel ist mit am Start. Krass, Retro-Game. Also wir haben im Prinzip alles drin, was man sich so vorstellen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr nehmt da was mit. Gerne Feedback. Ja, ihr wisst ja, auf allen Kanälen, kommt auf den Discord. Wir freuen uns über jeden Neuen auf dem Discord. Ihr müsst da auch nichts tun. Ne? Ihr müsst da einfach nur drauf sein. Ihr könnt da mitlesen. Ihr müsst da gar nichts schreiben. Wenn ihr eher stille Zuhörer seid, kommt einfach auf den Discord und lest so ein bisschen mit. Wäre cool, um die Community weiter auszubauen. Ja, geil. Dann in circa 2 Wochen, wir haben sogar schon ausgemacht, wann wird es eine Watch-Folge geben, bevor wir dann aufs Fantasy-Filmfest abdampfen und dann noch eine Spezialfolge raushauen. Bis dahin, eine schöne Zeit und ihr hört uns dann in circa 2 Wochen wieder. Macht es gut.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke. Okay.